Olympia ist toll. Das frisch geschwebelte Kölsch meldet sich zurück und wir haben einfach wieder festgestellt, Olympia ist wahnsinnig toll und es macht eine einfach Laune, den ganzen Tag vorm Fernseher zu chillen und ja, Wettbewerbe zu gucken. Hallo Martin.
Ja, hallo, ich bin auch da. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom frisch geschwebelten Kölsch. Ich habe ein bisschen zu viel auf öffentlichen Rechtlichen gechillt.
Ich wollte gerade sagen, das ist ein sogenannter Punkt. Beim Beachvolleyball kann man davon insgesamt 21 machen und die deutschen Teams spielen schlecht. Ich glaube, so kann man öffentlich-rechtlichen Kommentar zusammenfassen.
Nein. Die deutschen Teams waren gut. Ihr merkt schon, wir sind voll drin im Olympia-Fieber, haben es fast ein bisschen verkehrt angestellt, weil wir die erste halbe Stunde noch über GBT und sonst ein bisschen geschnickschnackt haben.
Richtig.
Ja, das muss auch sein. Deswegen, also am Anfang ein bisschen GBT, aber hinten raus dann viel Olympia auch einfach. Also wirklich, ich sag häufig wilder Ritt, heute war es wirklich ein wilder Ritt. Wir haben probiert, alles irgendwie mitzunehmen. Wir haben uns aber auch also absichtlich keine Notizen gemacht, sondern einfach mal frei Schnauze drauf losgelabert, was uns so von diesen ersten olympischen Tagen noch im Kopf geblieben ist. Und es ist eine ganze Menge gewesen. Und ja, ich hoffe auch, dass wir nichts Großes vergessen haben. Aber glaube nicht.
Ach, wir haben nicht über jede einzelne deutsche Medaille gesprochen, weil es sind inzwischen immerhin 6 und da kann man ja auch mal den Überblick verlieren bei so viel Gold, Silber und Bronze. Nee, aber ich muss sagen, dafür ist es uns eigentlich ganz gut gelungen. Martin war überrascht, dass ich beim Hallenvolleyball ein bisschen was mitbekommen habe, aber ich glaube, den Rest, den dürft ihr euch in den kommenden Stubaschen wahrscheinlich so 126 Minuten einverleiben, mit denen ich euch wirklich sehr viel Spaß wünsche, weil es ist eine tolle Folge geworden und ich habe es am Ende schon mal gesagt, aber falls ihr nicht bis dahin durchhaltet, weil ihr vorher eingepennt seid, nicht weil der Podcast langweilig ist, sondern weil viele Menschen Podcasts zum Einschlafen hören, genießt diese Olympischen Spiele. Sie sind unfassbar geil und sie machen viel Spaß. Es sind 74 von 329 Entscheidungen gefallen, liebes Sky-Team. 74 von 329, nicht weniger.
Der kommt an!
Ich weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes-Szenen gehen, aber...
Noch ein!
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2010!
You have a timeout!
Hallo Style 1345, willkommen zurück zu einer frischen Folge von eurem geschwärmelten Kölsch. Ein Tag zu spät, warum, weiß ich eigentlich auch noch nicht, aber das kann euch Bengt jetzt erzählen. Und mir auch.
Ja, ist gut. Einen wunderschönen Hallo Martin an allererster Stelle. Hoffe ich natürlich, dir geht's gut. Auf deinen Gemütszustand kommen wir aber gleich noch zu sprechen, weil da wird sicherlich noch das eine oder andere aufzuarbeiten sein. Ja, ich habe dir Dienstag, glaube ich, geschrieben, dass es bei mir Dienstag und Mittwoch ein bisschen schwierig werden würde und wir deshalb bitte auf Donnerstag schieben, weil ich einfach mal 2 Tage Pause gemacht habe und die 2 Tage Pause dann auch gerne so wenig wie möglich und so wenig wie nötig habe machen wollen, weil ich bin ehrlich, München war echt intensiv, also das waren 13 Tage mit sehr wenig Erholung, sehr wenig Schlaf, 13 unfassbare geile Tage. Aber gut, ne, neben dem ganzen GBT-Kram habe ich mir natürlich auch noch Taylor Swift dazwischen geschoben und dann eine Woche in München durchgezogen. Wollte eigentlich auch was von der Stadt sehen, aber das hat original gar nicht geklappt, weil so viel auf dem Schreibtisch lag. Montag dann aus München zurückgekommen, ein paar Sachen aufgearbeitet und habe dann Ansage von Chefe, von Redaktionschefe bekommen, jo, dann machst du mal 2 Tage frei. Wollte ich eigentlich nicht, habe dann aber mal so ein bisschen überlegt und gedacht, boah, ja doch, komm, eigentlich schon auch ganz gut, vor allem weil die nächsten Wochen immer noch genauso intensiv werden. Morgen geht's für mich nach Cuxhaven, Beachhandball kommentieren, habe ich auch richtig Bock drauf. Und deswegen haben 2 Tage frei dazwischen mal ganz gut getan und ja, deswegen da mal den Podcast um den Tag zu verschieben. Ich hoffe, ihr seht's uns nach, aber vielen Dank auch dir fürs Möglichmachen.
Auch kein Problem. Ich habe mich dann natürlich, ich habe meinen Zeitplan an dich angepasst, meinen vollgepackten Toll. Zeitplan aktuell. Von Krankenhaus zu Krankenhaus. Das ist auch wirklich, ich hatte gestern wieder eine der Worst-Case-Szenarien, die du in so einem Krankenhaus bekommst, weil man sagt ja immer, dass es im Krankenhaus die Uhren anders ticken und ich habe es gestern wieder mitbekommen. Und also es soll kein Meckern sein, weil da gehen dann wahrscheinlich ganz viele andere schlimme Dinge vor. Aber wenn du, also ich glaube, ich hatte einen Termin um 13:30 und war dann um 16 Uhr war ich dann einmal kurz dran. Das war gestern wieder Krankenhaus-Prime, aber hab mir dann natürlich die Olympischen Spiele bis dato durchs Wartezimmer. Das ist ja ganz geil, dadurch, dass dann auch quasi, also musst du dir vorstellen, es ist so eine, im Krankenhaus gibt es ja nicht das klassische Wartezimmer, aber es ist dann halt so ein großer Bereich, aber da hängen dann so 4, 5 Fernsehre und überall lief Olympia, weil es auch eine Sportklinik ist, in der ich behandelt werde. das war dann die gute Wartezeit. Aber deswegen hat es mir...
Wieder, dass also, du Privatversicherter bist, du Ficker.
Ja, noch ja. bis 25, dann falle ich da auch raus und bin dann quasi ein Normalo, was die Krankenversicherung angeht. Aber deswegen wäre gestern Podcast quasi auch. Also bei mir nicht möglich gewesen. Aber ich fand es trotzdem gut, dass du einfach schon vorher die Ausrede durchgezogen hast, dass du quasi Urlaub machst. Was auch, also bitter nötig ist nochmal, du hast quasi München komplett durchgezogen und du hast gerade schon gesagt, also es geht ja quasi bis Timmendorf jetzt einfach nahtlos so weiter, da ist nicht mehr so viel Freizeit. Deswegen ist das wohl verdient gewesen. Aber mir hat das auch ganz gut in Kram gepasst.
Oh, aber ganz ehrlich, es macht mir so null was aus, ne? Wirklich so absolut gar nicht. Ich komme auch am Montag aus diesem München-Trip zurück, steige um 7 Uhr morgens in den Zug, 6.40 Uhr steige ich in den Zug und bin nur am Grinsen. Also wirklich, ich bin am Grinsen wie so ein absoluter Vollidiot, weil ich es absolut geliebt habe, weil München eine unfassbar geile Zeit war. Ich dann zum Abschluss nochmal in den Eisbach gesprungen bin. Auch das war richtig, richtig toll. Also bin dann nach dem Finale nochmal kurz an der Ballerbude gewesen und hab mit zwei Norwegern, warum auch immer da Norweger rumliefen, noch einen halben Liter Bier verdrückt und hab mich dann auf in den englischen Garten gemacht. Weg von den Swifties, man glaubt es kaum, aber ja, hab mich dann nicht nochmal auf den Olympiaberg gesetzt, sondern bin ab in den englischen Garten nochmal einmal in den Eisbach rein. Ach, und ganz ehrlich, in München, in der sternklaren Nacht dann einmal durch den Eisbach zu treiben und nach oben zu gucken und dann zwischen den Waldbäumen da die Sterne vorbeifliegen zu sehen, es gibt schon wirklich Schlimmeres als das. Bin danach zurück ins Hotel und dann war es irgendwie 1 Uhr nachts, um 6.40 Uhr ging halt der Zug und ja, ich sage mal so, um 6.01 Uhr habe ich es dann geschafft aufzustehen, nachdem um 5.35 Uhr der Wecker ging. Und es hat so minutiös gepasst. Also das ist wirklich geisteskrank. Weil Olympiapark, du fährst mit der Bahn schon auch nochmal 20 Minuten Richtung Hauptbahnhof. Mit dem Rad 17, wenn du das gut timest. Und 6.01 Uhr bis 6.40 Uhr sind 39 Minuten. Ergo, ich hatte 22 Minuten, um zu packen, um auszuchecken, um sicherzugehen, dass ich nichts vergessen habe. Ich dann um 6 Uhr als, fuck, das wird eng. Bin auf, hab kurz geguckt, Zugbindung noch da, Zug pünktlich. Scheiße. Ich dann sofort hoch, hab dann noch spülen müssen, hab alles irgendwie notdürftig zusammengepackt, einmal noch kurz durchs Bad durch, hab meine Cap nicht vergessen, die im Bad hing, das war auch unfassbar wichtig. Bin runter zur Rezeption gerannt, hab da meinen Schlüssel hingeworfen, ich so, ist alles gut? Ja, alles gut und bin dann abgehauen. War derselbe Bruder, der mir um 2 Uhr nachts oder um 1 Uhr nachts noch den Schlüssel einmal übergeben musste, weil ich mir mit unserem Fotografen Kevin das Zimmer geteilt hat, der auschecken musste und ich halt noch da geblieben bin. Deswegen musste er halt nachts den Schlüssel abgeben, dass ich den nachts abhole und dann komme ich halt 3 Stunden wieder, werfe ihm den Schlüssel hin und will auschecken. Ja, muss dann losrennen zu einem E-Bike, hab das E-Bike dann gefunden, das war nochmal so 3 Minuten Weg, inzwischen 6.27 Uhr, 6.40 Uhr geht der Zug, okay, ich habe 13 Minuten, um dieses Kack-E-Bike von hier zum Bahnhof zu bewegen, und läuft alles gut und dann fahre ich 3 Minuten vor Ankunft falsch. Dann biege ich 3 Minuten vor Ankunft einmal rechts ab, wo ich nicht hätte rechts abbiegen müssen. Und habe dadurch dann 1 Minute verloren. Und diese Minute, die war so crucial. Ich komme am Bahnhof an, 6.39 Uhr, gebe Hackengas des Todes, hatte noch eine Luftmatratze unterm Arm geklemmt, weil wir die noch bei uns im Hotelzimmer rumliegen hatten. Renne zum Bahnsteig und wirklich, ich komme an diesem Bahnsteig an, als die Schaffnerin gerade die rote Kelle hebt und den Zug abschließen will. Ich so, stopp! Und hab's noch in den Zug geschafft. Wirklich 5 Sekunden später und ich hätte es nicht mehr gepackt. Es war so ein aufregender Morgen. Und dann sollte man meinen, das ist ein wirklich beschissener Start in die Woche. Aber dann sitze ich in diesem Zug und muss einfach grinsen. So, hatte eine absolut geile Zeit in München, hab diesen Zug bekommen. Und mir ging's so unfassbar gut. Ich hätte diese 2 Tage frei gar nicht zwingend gebraucht. Aber sie taten trotzdem unfassbar geil, die zu haben. So, deswegen, ja, doch, alles in allem lebe ich gerade ein sehr, sehr gutes Leben.
Ich merk's, Mann. Du grinst mich auch hier quasi durch die Kamera an. Das ist auch wieder, dass dein Zug quasi genau pünktlich ist. Meiner hat's geschafft, glaube ich, auf einer Strecke von Stuttgart nach München brauchst du, wenn er durchfährt, brauchst du 1 Stunde 40. Ich hab's geschafft, auf der Strecke mir eine Dreiviertelstunde Verspätung einzuheimsen.
Scheiße. Aber,
ja gut, es war dann Sonntagabend, es war dann auch nicht mehr so wild.
Ja gut,
und dieses, das stimmt. Also dieses Thema von wegen quasi dann noch abends. Ich habe auch noch kurz überlegt, ob ich dann quasi noch ein bisschen länger bleib, aber war dann auch froh, als ich Sonntag dann quasi direkt durchgezogen bin. Und dann auch im Zug saß. Weil es war, also München war schon geil und ich habe es auch, also nicht bereut, dass ich es jetzt dann trotzdem gemacht habe, Aber hinten raus hat es dann schon geschlaucht. Gerade der Samstag war extrem, ja. War dann auch extrem warm. Und da hat sich dann auch einfach ein bisschen leider bemerkbar gemacht, dass die, also dass irgendwas im Körper halt noch nicht ganz, ganz gesund ist, was dann halt auch noch Kapazitäten fördert. Deswegen war ich Samstag schon echt sehr durch. Sonntag dann auch echt froh, dass es da ein bisschen, also normaler von den Temperaturen war, dass es uns da nicht komplett wieder weggebrutzelt hat. Weil das denkt man ja auch immer, klar, wir sitzen da oben im Schatten in diesem schwarzen Container, aber das Ding heizt sich halt ab 9 Uhr morgens auf. Mhm. Und dann steht da die Luft drin, auch wenn du da deine ein, zwei Ventilatoren hast. Und das hat es dann Samstag echt einfach hart gemacht. Es war trotzdem ein heftiger Tag und abends dann natürlich dann auch, weil gerade, dass ihr letztes Wochenende halt so Pech hattet mit dem Wetter, war natürlich gut, dass es diesmal quasi gehalten hat. Aber ich war schon froh, dass es dann Sonntag ein bisschen kühler war und dass es dann auch Sonntag vorbei war und war dann auch, also ähnlich wie du, froh, als ich im Zug nach Hause saß.
Ja, also du sprichst gerade die Ventilatoren an, der bei uns da beim DJ-Pult stand, der hatte so eine Anzeige, so eine Temperaturanzeige und da stand dann halt Peak irgendwie 37 oder sowas drauf. So, klar, es ist Schatten, aber es ist halt trotzdem brütend heiß. Und ich sag's halt auch, Samstag war so ziemlich der anstrengendste Tag für mich in GBT-History. Nicht der anstrengendste, aber mit der anstrengendste. Der anstrengendste war Berlin letztes Jahr, auch Samstag. Da, also jetzt mal Hosen runter, habe ich glaube ich noch nie irgendwo erzählt. Ich, Samstagabend war glaube ich Pretschner Sova und da haben sie ein Ding geholt und die haben ein geiles Spiel gemacht und dann habe ich da das Publikum zusammengeschrien, habe aber die ganze Zeit gehofft, dass es jetzt vorbei ist, weil der Kopf gedröhnt hat, ich mich den ganzen Tag nur von Red Bull und Bier ernährt habe. Ja, auch selbst schuld, ich weiß. Aber dann wirklich, beim dritten Mal Matchball abgelehnt, mein Kopf mich schon komplett am Zerstören und dann war das endlich durch, ich lasse dieses Mikrofon, renn zur Toilette und musste kotzen, also mein Körper hat sich so gegen alles gewehrt, was da passiert ist und so schlimm war es dieses Mal nicht, aber die liebe Anne, meine Co-Moderatorin, die hatte sich dann leider gemeldet, dass sie Corona hatte und ist deswegen das Wochenende ausgefallen und da musste ich dann alleine durchziehen. Und es war okay, aber wir wollten der ganzen Situation ja trotzdem noch gerecht werden. Und Samstagnachmittag war ja auch ungefähr der krasseste Samstagnachmittag, den wir in GBT-History hatten. Also dieses Berntsen-Mohl-Spiel, was da um 14, 15 Uhr dann irgendwann lief, wo die Crowd halt schon komplett eingeheizt hat und wir dann auch einfach alles gezündet haben, was irgendwie zu zünden war. Ich auch gesagt habe, okay, wir müssen jetzt lautestes Publikum machen oder wir müssen jetzt zumindest schon mal antesten. Einmal zur Info, die Woche davor hat München 1 bislang den Rekord aufgestellt mit 104 Dezibel. Nur beim Test, ob München 2 lauter ist, haben die 106 geknackt. Also das war halt einfach absolut krank und zeigt halt, wie angezündet dieses Publikum war. Aber dann ist halt auch einfach 34 Grad da auch auf der Tribüne, ne? Und da dann in der prallen Sonne. Und ich weiß, es gibt ein paar Leute, die dann nicht verstehen, warum wir dann drei Spiele durchziehen und dann ein Spiel Pause machen. So, ja, wir müssen da halt auch ein bisschen auf die Zuschauer gucken, ne? Weil wenn wir da um 12 Uhr morgens anfangen und bis 3 Uhr nachts im besten Fall durchballern, spätestens um 17 Uhr haben wir bei diesen Wetterbedingungen halt den Krankenwagen davor stehen. Und da müssen wir einfach auch ein bisschen aufpassen, die Leute auch vor sich selbst schützen, weil viele sind sicher vernünftig genug und trinken zwischendrin auch mal ein Wasser und setzen sich dann in Schatten. Andere kommen dann da aber hin und sagen, ich habe hier 40 Euro für mein Wochenendticket bezahlt. Ich würde ganz gerne auch alle Spiele sehen und lassen sich da dann halt komplett von der Sonne auch zerschießen. Ja, und da müssen wir dann halt auch ein bisschen aufpassen, dass die nicht alle mit Kreislauf wegklappen. Deswegen hatten wir dann drei Spiele gemacht, eins Pause und dann auch drei Spiele wieder durchgezogen. Und ja, war für mich halt auch enorm wichtig, weil wenn ich da bei diesen Temperaturen dann irgendwie 7 Spiele am Stück durchziehe, dann kannst du den Krankenwagen um 18 Uhr halt auch für mich rufen. So, und deswegen war das da alles dann auch richtig, aber war ein geiler Samstag. So, das Wetter hat unfassbar gescheppert. Die Party danach hat auch nochmal krank anders angeschoben. Es hat so viel Spaß gemacht. Bei Major Tom, als es auf der Party lief, musste ich wieder ein bisschen heulen, auch wenn André Schnurer, unser kleiner André Schnurer, dann mit seiner Trompete dazu gespielt hat. Habe ich es nicht übers Herz gebracht, den Refrain mitzusingen und musste mir da doch nur das ein oder andere Tränchen verdrücken. Aber alles in allem, alleine aus Event-Perspektive ein unsagbar geiles Wochenende.
Ja, also plus eins. Da kannst du nichts mehr hinzufügen.
Schön. Dann gucken wir aber doch nochmal einmal rüber aufs Sportliche und lass da den Take auch vielleicht mal gar nicht mehr zu lang werden lassen, weil es war ein geiles Wochenende. Aber wir haben auch bei den Olympischen Spielen noch einiges zu bereden. Aber fangen wir vielleicht mal an mit den beiden Norwegern, die ich gerade eben schon angesprochen habe, die danach noch an der Ballerbude standen. Ja, wir hatten Berntsen Mohl und Berntsen Mohl auf der Tour zu Gast als norwegisches Superteam, die es am Ende auch gewonnen haben, die aber auch einfach unfassbar geil waren. Ne? Also wenn dann Henrik Mohl dann zu seinem Techno-Song dann auch schon reinkommt und selbst dann, wenn der Beat droppt, einfach die Crowd dann nochmal anhält, so bam, 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 bam und seine Faust einmal rumschwingt, dann macht das auch einfach schon was mit einem. Und der Typ ist halt einfach eine absolute Legende. Also das hat man day in, day out gesehen.
Nö, die waren auf jeden Fall eine maximale Bereicherung. Also, klingt jetzt wieder doof, ich habe eigentlich aber auch nichts anderes erwartet, als ich gesehen habe, dass die Wildcard bekommen haben. Also sowohl sportlich als auch eben das Ganze drumherum. Die haben es, glaube ich, auch echt gefeiert. Also so diesen ganzen Vibe, weil wie gesagt, World Tour Team, die klappern auch die ganzen Challenger-Turniere ab, haben auch den Grind quasi durchgegangen, um irgendwie noch nach Paris zu kommen. Knapp ja dann nicht geschafft, auch den Nations Cup gespielt, auch da knapp gescheitert. Und dann halt auch so ein bisschen jetzt Urlaub gemacht und das war deren erstes Turnier seit ewiger Zeit. Aber hast du halt gesehen, die sind halt trotzdem, also die haben so ein Bottom-Level, dass das dann eben reicht. Aber haben es dann, wie gesagt, auch echt genossen, auf diesem Center-Court zu spielen. Ja, in jedem Interview auch danach sich hingestellt und gemeint, Mann, das ist so besonders, hier zu spielen. Dann gab es ja auch echt einige, die es eben auch mit den Norwegern gehalten haben. Und das hat dann München auch wieder so besonders gemacht. Das war eine geile Atmosphäre, aber es war eben nicht so geil gegen die Norweger, sondern irgendwie einfach auch, also halt die Highlights abgefeiert und was die da also teilweise rausgekloppt haben, so spielen Aufsteiger-Kopf im Poke, wo ich mir so dachte, hey, das hab ich noch nie gesehen. Und das halt dann auch so in Crunch-Time-Momenten. Deswegen war quasi jedes Spiel von denen ein absolutes Highlight und die haben es auch, also haben es glaube ich auch gut geschafft, das Event einfach auch noch so ein bisschen mitzunehmen. Wie du gesagt hast, Sonntag ja auch noch ein bisschen länger geblieben, noch ein, zwei Kaltgetränke vernascht und glaube ich einfach eine gute Zeit gehabt. Und was dann auch wieder wichtig ist, so, also ist der Bruder und ist der Cousin arguably vielleicht dem zweitbesten Team aktuell der Welt und ist ja schon irgendwie nochmal so ein kleiner Traum, dass vielleicht auch mal Molsorum vorbeischauen würden. Und ich glaube, dass das sehr, sehr gute Werbung war für die German Beach Tour.
Also die Jungs haben ja auch direkt im Interview gesagt, it won't be the last time that we were around. Und er wird dann natürlich mit seinem Bruder auch drüber reden. Also gut, Anders Mohl hat gerade vielleicht ein bisschen was anderes zu tun und wird da nicht zugeguckt haben. Aber die werden sich natürlich auch drüber austauschen, über solche Erfahrungen. Und ja, da sieht man halt auch einfach, dass wir international was sehr, sehr Einzigartiges auf die Beine gestellt haben. Auch mit einem einzigartigen Publikum, was da einfach herkommt und was es komplett feiert. Und ich sag's auch, wie es ist, ich glaube, dass, oder in meiner POV war das Finale von der Stimmung her das Krasseste, was wir auf der GBT je hatten. Weil es ging ja schon damit los. Du wackelst hier gerade so ein bisschen mit dem Kopf. Ich glaube halt schon.
Ich finde das Krasseste von der Stimmung, finde ich immer schwierig, weil wir schon ein, zwei Banger auch hatten. Aber es war auf jeden Fall.
Es geht ja damit los, dass alle Leute stehen. So, also bis auf die Haupttribüne, da saßen halt noch ein paar Leute, aber komplette Kopftribünen, alle standen und alle haben sich halt so für die Local Heroes Henning Kirchner gefreut und die haben die so angefeuert und so angezündet. Am Ende verlieren die das in zwei, aber du hattest halt die ganze Zeit das Gefühl, okay, das Publikum treibt dich hier nochmal. Henrik Mohl lässt sich davon natürlich auch nicht einschüchtern. So, der hat schon Sachen in seinem Leben erlebt, sagt aber auch so, yo, so eine Stimmung wie hier, die kriegst du auf der World Tour nicht. Die kriegst du vielleicht bei ganz, ganz großen Spielen, vor ganz großen Venues mal, aber so wie hier halt nicht. Und er hat es aber auch trotzdem verstanden, dass die Leute natürlich aber auch für die Deutschen da sind. Ich hatte mich dann mit ihm am Ende bei der Ballerbude nochmal drüber unterhalten. Weil ich natürlich auch komplett pro Henning Kirchner war. So, die Crowd war am Brennen dafür und mir geht's dann ja auch nur darum, nochmal die letzten 10% dann irgendwie rauszukitzeln. Und ich bin dann da unten rumgesprungen und war, da war ich wirklich Henning Kirchner Capo. Hab die Leute dann da irgendwie angetrieben und hab mich danach nochmal einmal zu Henrik gestellt und gesagt so, yo, ey, sorry, dass das nicht neutral war, aber ging nicht anders. Und er so, dude, if this was in Norway and anybody would be, somebody would be cheering against me, I would be so fucking pissed. Und da dachte ich mir, okay, sein 170 km/h Aufschlag, den wird er wahrscheinlich dann erstmal ins Publikum donnern. So, er hat da größtes Verständnis für gehabt und fand das halt auch geil. Ich glaube, zweiter Satz, als sie dann das zweite Break geholt haben, da schuscht er dann ja auch einfach mal einmal ins Publikum, ne? Also dieser Pisser schuscht dann einmal die ganzen Leute. War halt einfach absolut crazy, weil es selten ist, dass sich das Publikum so krass hinter einem Team vereint und entsprechend halt auch genau für die Jungs dann cheert. Und das war was Besonderes. Das war was absolut Besonderes. Hat man dann halt vor allem gesehen, als es dann Richtung Richtung Crunchtime zweiter Satz ging und alle nochmal irgendwie alles gegeben haben. Dann dieser Dank kam und das ganze Publikum dann auch angefangen hat zu pfeifen. Ne? Also ich glaube, ein Schiedsrichter wurde bei uns noch nie so krass ausgepfiffen. Bei dem Call muss man aber auch ehrlicherweise sagen, zu Recht.
Ja, also ja, zu Recht. Ich finde den Call im Nachhinein ganz gut gewählt, weil er hat uns einfach den viralsten Clip, glaube ich, in Spontan History beschert.
Wir müssen ihn kurz beschreiben, aber go for it. Also hat ja vielleicht nicht jeder gesehen.
Ja, also Hendrik Mohl nimmt sich den Ball und fängt ihn und schmeißt ihn quasi in der Blockaktion rein. Und es ist obvious, dass das natürlich nicht durchgeht. Und alle gucken so in Richtung von Jan Opitz, der dann halt oben auf dem Bock steht und sagt, ja gut, wir spielen halt weiter, weil im Block, wir sagen, dass er immer so läppisch daher ist, alles erlaubt. Aber das war dann ein bisschen drüber. Und natürlich ist dann auch, also müssen wir uns auch selber auf die Schulter klopfen. Unsere Reaktion ist gut, der Clip ist gigantisch geworden, ist mittlerweile also, glaube ich, ich glaube, wir sind im achtstelligen Bereich an Leuten, die den gesehen haben.
Ja.
Und er hat es dann auch, glaube ich, jetzt wirklich in viele Medien, vor allem dann auch in viele unterschiedliche Kanäle geschafft. Deswegen dafür war er gut, für die Crowd war er gigantisch, ne? Weil du dann plötzlich diese eine Situation hast, wo sich viele drauf gestürzt haben. Und fürs Spiel war es aber halt der absolute Neckbreaker, weil es ist halt Crunchtime gewesen und Jan Opitz hat uns so ein bisschen dann quasi die wirkliche Crunchtime weggenommen. Aber ja. Ich glaube, so hast du es wieder gut zusammengefasst.
Ja, und da muss man dann ja auch einfach sagen, war es halt ein Einwurf. Ne? Also er steht da am Netz, fängt ihn, nimmt ihn fast hinter den Kopf und schmeißt ihn dann nochmal einmal rein. Ich bin ehrlich, ich stecke viel zu wenig in den Volleyballregeln so tief drin. Aber also es wird ja regelmäßig auch unter diesen Beiträgen gespiegelt, so, yo, ihr habt keine Ahnung von den Regeln, das war alles in Ordnung, bis hin zu Zitaten aus dem Regelwerk, der Ball darf weder gefangen noch geworfen werden, so, keine Ahnung, ob das noch Auslegungssache ist, ob das einfach abzupfeifen ist, weil er ihn halt fängt, in meinem Verständnis schon, auf der anderen Seite, es ist halt ein Schmiss und, ach, keine Ahnung, da müssen wir uns auch nicht drüber unterhalten, es war ein gigantischer Clip und er hat auch wirklich viel Spaß gemacht, trägt halt auch einfach nur nochmal dazu bei, dass es ein überragendes Wochenende war, aber sind wir ehrlich, müssen wir Daniel Kirchner jetzt noch den Clip of the Year Award wegnehmen? Halt schon, oder? Also wir hatten ihn ja eigentlich schon verteilt.
Ja, ist halt die Frage, weil, also ich hatte quasi auch das Dilemma bei der Top 10, packe ich den jetzt auf die 1, weil sie ja rein theoretisch der beste und viralste Clip ist, aber ist ja halt, eigentlich sportlich ist es ein Fehler und ich habe mich dann auch dagegen entschieden, im Nachhinein hätte ich es jetzt vielleicht auch anders gemacht, weil eigentlich ist das schon der Clip of the Year, bloß halt in einem negativen Sinne, weil es jetzt nicht das Highlight ist. Wenn du die Regeln anlegst, mein Gott, du erzählst mir gerade, dass du nicht genug tief gedrückt drin bist im Beachvolleyball. Natürlich sogar du siehst, dass das ein absoluter Fehler ist. Und also ich glaube, wenn wir mal, du hast jetzt gerade gesagt, es gibt auch Leute, die dann sagen, mein Block darfst du alles machen. So, wenn wir das mal prozentual verteilen, sind wir bei 99-1. Also ja. Ich habe dann auch gesehen, Beachvolleyball.de hat geschrieben, dass der Clip anscheinend der Beachvolleyball Deutschland spalten würde. Pustekuchen. Niemand spaltet diese Clip. Also die große, große Mehrheit ist sich einig, dass das ein ganz, ganz großer Quatsch-Call war. Aber ich bin eigentlich, glaube ich, also wenn du nur nach Viralitätspotenzial gehst und einfach nach einem geilen Moment, dann ist natürlich das Clip of the Year. Und dann wird das wahrscheinlich auch nicht mehr geschlagen werden.
Und das tut mir wirklich so leid für Daniel Kirchner. Und mir tut's auch leid für diejenigen in unserem Unternehmen, die sich da nochmal einen Postversand nach Norwegen kümmern müssen und die Adresse von Hendrik Mohl rausfinden müssen, weil also der wird ihn vermutlich kriegen. Oder kriegt ihn am Ende Jan Opitz. So.
Kriegt ihn Jan Opitz. Eigentlich muss den Jan Opitz geben.
Also. Das wäre auch überragend. Er kriegt dann den Referee of the Year Award für diesen Call, der eigentlich falsch war, aber der ihn so richtig gemacht hat. Ja, und mein Gott, ne, also beachvolleyball.de, die gehen ja auch drauf und wollen daraus ihre Reichweite generieren. Und ganz ehrlich, das klingt negativ, aber es ist absolut positiv gemeint, weil wir müssen diese Sportart halt größer kriegen. So, wir müssen das irgendwie schaffen, sie rauszuholen aus der Bubble. Und dass Dein dann da einen Post macht zusammen mit Dein Basketball, ist auch genau richtig. So, wir müssen da ja irgendwie Aufmerksamkeit drauf kriegen und es funktioniert nur genau so. Deswegen, liebe Beachvolleyball-Gemeinde da draußen, nehmt das Ding Volley. Also wirklich, nehmt das Ding komplett Volley. Und holt damit alles zum Beachvolleyball und zur German Beach Tour, was nur irgendwie geht. Und ja, entsprechend muss man sagen, war sehr, sehr gelungen. Und wir haben ein geiles Männerteilnehmerfeld gehabt. Es war eine geisteskranke Quali. Und trotzdem muss man noch über Niklas Held reden, der sich fast ins Finale reinblockt. Also wirklich aus dem Nichts kommt Held Wüst. Muss komplette Quali gehen. Louis dann geht auf Drama und gibt Freitagabend ein Spiel auf, weil er kotzen muss, steht dann aber Samstag doch wieder um 10.30 Uhr auf der Platte. So, die gehen halt den ganzen Weg, die gehen jeden einzelnen Meter, den sie gehen können und haben sich diesen Sonntag komplett verdient. Und auch das halt einfach nochmal eine krass geile Storyline, die dieses Wochenende erzählt hat, dass sich ein Quali-Team in diesem Teilnehmerfeld bis ins Halbfinale durchsetzt, das grenzt an ein Wunder.
Das war ja auch das Geile, ne? Wir reden im Vorhinein einfach über dieses beste Teilnehmerfeld bei den Herren, was wir, glaube ich, jemals auf der GBT hatten. Weil es waren, wie gesagt, alle da, außer Nils und Clemens. Und die hatten ja mit Olympia auch eine gute Ausrede.
Ein kleines Turnier zu spielen gehabt.
Ja, um so ein kleines Turnier zu spielen. Und dann spielt sich einfach so Quali-Seed 8, das zusammengewürfelte Interims-Duo, mit einem, der das allererste Mal Hauptfeld spielt, vor bis ins Halbfinale. Und dann musst du halt auch mal auf die Gegner gucken, gegen die die gewinnen. Ne? Sie gewinnen gegen Milan und Jonas, die wirklich ein Grützenturnier spielen. Dann gewinnen sie Samstagabend gegen den Roten und den Ackergaul. So, das ist ja kein Fallobst. Kannst nicht irgendwie sagen, dass die einen schlechten Turnierbaum hatten, sondern die haben sich das schon echt ehrlich erkämpft. Und hatten dann, glaube ich, auch Sonntag nochmal eine gute Zeit. Deswegen, also für Niklas ist das erste Mal Main Draw und natürlich direkt eine heftige Erfahrung gewesen.
Ja, Niklas Held wurde mal kurz zu Niklas Superheld und den hat er sich auch verdient. Ich finde, wir müssen auch da nochmal über seinen Einlaufsong reden. Also ich finde, Superheld von Rob und Chris ist schon eine geile Sache. Komm schon, Superheld, rette mich in deine Welt. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Sportlich viele, viele Storylines geschrieben, vor allem halt das Herrenteilnehmerfeld, aber auch das Damenteilnehmerfeld muss oder darf natürlich kurz erwähnt und besprochen werden. Auch da, es hat super viel Bock gemacht. Ich fand es unfassbar cool, dass Carla Borger wieder da war, dass sie sich eine sehr, sehr gute Zeit gemacht hat, weil es war ihr erstes Turnier, seitdem das mit Olympia passiert ist, seitdem sie das Spiel gegen Laura und Luisa verloren haben, sich damit ihren Traum von Olympia zerschlagen mussten. Das sicherlich auch nicht einfach war, also die hatte keine einfache Zeit hinter sich, kommt dann hier das erste Mal wieder auf die GBT, hat auch nicht viel trainiert, sagt sie ja auch selber. Dann schnappt sie sich Mary Schieder und Mary spielt plötzlich so dick einen auf. Also ich glaube, das war das beste Turnier, was ich von Mary Schieder bislang gesehen habe. Und also ich kenne die Regularien nicht genau und ich weiß nicht genau, wie viele Jahre Mary schon auf der Tour ist, aber für mich hat sie sich mit diesem Turnier auch definitiv nochmal in die Riege des Most Improved Players dieses Jahr gespielt.
Ich fand Mary letztes Wochenende auch schon echt gut. Also ja. es ist quasi so dieses München, was sie einfach, glaube ich, echt gut tat. Und also Heimturnier ist auch einfach immer ein Ding, ne? Also natürlich, alle reden jetzt zu Recht auch über Dani Kirchner, aber auch für den ist es ein Heimturnier. Und es ist einfach nochmal eine andere Herangehensweise. Du kannst zu Hause in deinem eigenen Bett schlafen, Family ist da und das gibt dir schon auch nochmal ein, zwei extra Prozentpunkte. Aber nö, ich hab's Mary auch gesagt, ich fand sie richtig gut. Ich fand sie an beiden Wochenenden richtig, richtig gut. Ich fand's geil, dass Carla da war. Ich finde das auch ein sehr, sehr gutes Match, dass die jetzt auch sagen, okay, komm, dann lass die EM doch nochmal angehen. Und ich fand's auch geil, dass sie das Finale gegen Sandra gespielt haben, was dann hinten raus ja auch also nochmal episch geworden ist. Weil wir waren kurz davor, glaube ich, das deutlichste Finale in GBT-History zu sehen.
Weil aber Carla und Mary 18:7 dachten sie sich kurz, nö, lass mal.
Ja, dann haben einfach. Die da angefangen, das einfach wirklich zu bottlen. Aber hinten raus ist es quasi auch die perfekte Storyline gewesen, ne? Weil es wäre dann fast ein bisschen auch, also zu deutlich. Ja, und dann wäre es, also natürlich hätte man gesagt, ey, crazy Performance von Mary und Carla. Aber dass das dann hinten raus echt nochmal so hin und her ging. Und ich glaube, am Ende sind wir irgendwie bei, keine Ahnung, lass mich nicht lügen, 28, 26, 29, 27 oder so in der Riege angekommen. Das hat schon auch zum Zuschauen extrem viel Spaß gemacht.
Und vor allem halt mit Crunchtime-Carla wieder, ne? Also, was die dann da auch bei Satzbällen, bei Matchbällen rausgehauen hat, es war ein geisteskrank geiles Spiel von ihr. Also steht sie da am Netz und haut sie eine linke Peitsche raus, um sich da wieder einen Matchball zu verdienen beim 20-20 im zweiten Satz. Wo sie aber auch wirklich genug Zeit hat, den einfach noch mit rechts zu spielen. Aber hat ein wirklich, wirklich gutes Auge, musste sich natürlich auch ein bisschen in dieses Wochenende reinfuchsen. Aber war dann, glaube ich, auch zum Finale wieder auf ihrem Peak zumindest für dieses Wochenende angekommen. Natürlich noch ein bisschen weg von Normalniveau oder von dem, was sie leisten kann, aber das ist auch vollkommen normal, so dass es erlaubt. Und Schnappt sich dann aber im Endeffekt diesen zweiten Satz. Auch da war ich durchaus dankbar drum, weil Sonntagabend, ihr könnt es euch vorstellen, die Kopfschmerzen haben wieder gekickt und ich hatte keinen Bock auf Berlin letztes Jahr 2.0. Mit dem 17. Matchball haben sie den dann tatsächlich auch verwandelt und das war auch einfach sehr, sehr gut und sehr, sehr verdient. Aber auch ein paar Highlights, die sie dann rausgehauen hat. Ich glaube, das war auch im Finale, wo sie dann einen Ball bekommt und den aus dem Stand so geil über das Netz topspinnt. Also das war ein überragender Schlag. Sie spielt ein unfassbar gutes Turnier und kriegt halt trotzdem von der 23-jährigen Marie Schieder den Rang abgelaufen, die sehr gut ins Team reingepasst hat, die sich, glaube ich, auch abseits des Platzes unfassbar gut verhalten hat. Und da wir uns auf jeden Fall darüber freuen können, dass da in der Jugend gerade auch wieder sehr, sehr viel passiert. So, letztes Jahr war es vielleicht nicht ganz so, aber dieses Jahr sieht man da schon auch das ein oder andere Team, was dann auch mal einen aufspielt und wo man sich sehr darüber freuen darf. Und wir schauen gespannt auf das, was da im August bei der EM passiert.
Ja, so machen wir das. Was willst du? Willst du noch mehr Beachvolleyball machen? Weil wir atmen schon wieder in Richtungen aus.
Mehr Beachvolleyball, ja. GBT München. Ja, also ich glaube, GBT München können wir einen Strich drunter setzen. Ihr hört es, es hat extrem viel Bock gemacht. Es war vom Teilnehmerfeld her wieder unfassbar geil. Die Storylines, die geschrieben wurden, haben sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, Dirk hat es in seiner Abmoderation gesagt, nächstes Jahr werden es safe wieder 2 Wochenenden werden. Der Countdown geht jetzt schon wieder los. Also es sind wahrscheinlich höchstens noch 52 Wochen, wenn nicht sogar nur noch 50 oder 49. Man kann das schon mal wieder abstreichen. Also man kann schon mal wieder ein paar Kreuze setzen, wenn es dann in München wieder losgeht. Ich freue mich drauf.
Safe. Ist und bleibt immer noch das Highlight im Tourkalender. Das war ja auch dieses Jahr so, Heidelberg war geil und auch die anderen Turniere machen Spaß, aber dann kommt man halt immer wieder nach München und merkt dann schon nochmal, dass das ein Ticken besonderer ist. Woran es liegt, ob das dann einfach wirklich dieses bayerische Gen ist oder ob es dann auch einfach, weil das Venue ist halt auch einfach eine 10 von 10, du kannst das nicht besser bauen quasi in diesem Olympiapark. Ja. Aber es ist wahrscheinlich von allem ein bisschen, was das dann immer so perfekt machen lässt.
Es ist so ein bisschen das Silverstone und die Emilia-Romagna der German Beach Tour. Also da ist die GBT halt einfach zu Hause und da freuen wir uns drüber. Wir sind gespannt, wer diesen Sommer in Paris zu Hause ist, wenn es um den Beachvolleyball geht, weil wir nehmen ja am Donnerstag inzwischen 13.34 Uhr auf und um 9 ging Elas Wickler wieder an den Start gegen die Australier. Boah, ich habe die Namen vergessen. Hodges und, hilf mir kurz.
Schubert.
Und verlieren den ersten Satz, du hast das Gefühl, okay, gut, hier muss irgendwas passieren und dann starten sie auch in Satz Nummer 2 wirklich unfassbar schwierig rein, aber also Clemens und Nils haben da so dick einen aufgespielt und sich dann auch in dieses Match dann auch irgendwie reingefuchst. Wir müssen jetzt nicht über jeden Ballwechsel reden, aber ich saß im Zug, als ich das Ding verfolgt habe und dann steht es 11:14 und mein Internet kackt ab. Ich so, nein, komm, das geht doch jetzt nicht. Hab dann ein bisschen gebraucht, dann war ich gerade in Koblenz, fahr da in den Bahnhof ein und dann gucke ich wieder rein, hab aber mir sofort das Ergebnis zugehalten. Du kennst das ja von der Spoilerfreiheit bei der NBA, wenn man sich das morgens anguckt. Wir wissen inzwischen, was man wo, wann, wie machen kann, um nicht gespoilert zu werden. Hab mir da alles irgendwie zugehalten und dann einmal ein bisschen zurückgespult, bis ich dann wieder auf 11:14 vorspulen konnte. Und Junge, also ich wäre da so gerne im Stadion gewesen und hätte einmal ganz gerne geschrien, so Leute, und jetzt alle zusammen, Matchball Nummer 1, abgelehnt! Und dann kommt da dieses Shaky Ace oben drauf und du hast ja wirklich das Gefühl, okay, hier passiert gerade was ganz Großes.
Ja und nein. Also und ich will jetzt nicht wieder auf die Bremse treten, aber mir wurde das jetzt im Nachhinein auch zu... Also mir wird das zu groß gemacht und ich würde sehr, sehr gerne mit Clemens und Nils drüber sprechen. Es ist ultra wichtig, dass sie dieses Spiel gewinnen. Also muss ich euch nicht erzählen von der Ausgangslage in der Gruppe. Du hast jetzt das Gruppenfinale gegen die Polen. Wenn du das gewinnst, was nicht unrealistisch ist, dann gehst du mit einem sehr, sehr guten Seeding in den verbleibenden Baum und dann hast du auch, wie gesagt, das wird dann nochmal gelost, aber dann bist du auf jeden Fall gut aufgestellt, um dich vielleicht auch irgendwie tief in dieses olympische Turnier reinzuspielen. Will ich gar nicht wegnehmen, es war ultra huge, dass du das Spiel gewinnst. Was mir jetzt aber im Nachhinein viel zu groß gemacht wird, von wegen, ah, das ist jetzt so, so wichtig und das kannst du dann ja auch später mal noch in ein Halbfinale mitnehmen, wenn du dann quasi auch mal eine unmögliche Situation gedreht hast. Lass uns bitte nicht vergessen, ich will den Australiern nichts wegnehmen. Die haben ultra gut gespielt, das meinten auch Tim und Paul quasi durchgehend auch richtigerweise im Kommentar. Die haben ihr Peak-Niveau gespielt und hatten dann quasi auch in den richtigen Momenten einfach ein bisschen Glück. Aber lass uns bitte nicht vergessen, dass das eigentlich ein Gegner ist, gegen den Nils und Clemens nicht 14-11 im dritten Satz hinten sein müssten. Und da dann quasi das Thema direkt aufzumachen von wegen, ja, das kann jetzt helfen, um quasi den ganz, ganz großen Run zu starten, weiß ich nicht, Nils und Clemens waren auch einfach nicht gut. Also, das gehört für mich zur Wahrheit auch dazu. Ich will nochmal, ich find's crazy, dass ich das Spiel hinten drehe, nämlich hat's ultra gefreut. Ich hab's natürlich auch angeguckt, ich hab mich nie so gefreut wahrscheinlich wie du, weil dann quasi im Zug anfängst rumzuschreien. Aber ich hab denen das von Herzen gegönnt. Aber mir wird ein bisschen zu, also wird das ein bisschen zu sehr positiv ausgeschlachtet, weil man eben auch sehen muss, ja gut, sie sind eben auch 11-14 hinten in einem Spiel, was sie eigentlich gewinnen müssen in einer Gruppenphase.
Ist so. Und trotzdem finde ich, dürfen und sollen sie sich über diesen Erfolg freuen. Also 100%. Ich glaube, die sind erwachsen genug, dass sie das mit ein bisschen Abstand auch einordnen können. Aber in dem Moment, wo... Ich glaube, es war ja Nils mit einem Killblock, der das Ding dann beendet. Er dann sofort sich in die andere Richtung umdreht, auf die Knie sinkt und einmal alles rauslässt, was irgendwie in diesem Elefanten von Menschen drin war. Das hat er sich so zu 100% verdient. Und das sind diese emotionalen Bilder, die Olympia aus und geil machen. Also ich liebe genau alles daran und es muss genau so passieren. Und entsprechend... finde ich es genau richtig, dass es jetzt im Nachhinein auch vor allem von den Medien ausgeschlachtet wird. Und das ist auch der Job von den Medien, da dann halt auch eine positive Atmosphäre drumherum zu schaffen. Und ich finde es auch sehr, sehr gut, dass es die Medien dann auch hinbekommen. Und ich habe es auch geliebt, dass ich da dann einen Tim Noack auf dem Reel von Eurosport dann höre, wie er da Clemens und Nils zum Sieg auch anpeitscht. Weil das auch erlaubt ist, Mann. Also da sind mir die ARD-Kommentatoren viel zu prüde und viel zu negativ und viel zu kritisierend. So, Leute, ihr dürft euch dann auch mal darüber freuen und ihr dürft euch dann auch diese deutsche Mannschaft mal nehmen und die auch hochhypen. Und das kriegt ein Tim, das kriegt ein Paul, das kriegt das Eurosport-Team deutlich besser hin als die Öffentlich-Rechtlichen mit einem Klaus Lufen, der da am Mikrofon sitzt und leider sehr, sehr häufig dann auch sehr negativ über die deutschen Teams redet. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr schade. Ist mir vor allem bei Luisa Lippmann aufgefallen, als er da dann drüber redet, ja, das ist ja alles gar nicht intuitiv, was sie macht. Und da sieht man einfach, dass sie aus der Halle kommt. So, Bro, die ist jetzt auch schon anderthalb Jahre im Sand und die hat sich zu Olympia gespielt. Also das ist jetzt nicht so, dass sie immer noch die komplette Hallenspielerin da in sich drin hat. Aber wirklich in jeder Bewegung geht er einfach da drauf und möchte sie kleinreden, dass sie aus der Halle kommt. Und das finde ich einfach super schade. Und da finde ich es dann schon richtig, dass die deutsche Medienlandschaft dann auch mit so einem Sieg entsprechend umgeht. Und finde ich schön, finde ich toll zu sehen, dass es dann jetzt auch so passiert ist. Und Clemens und Nils, die sind erfahren und abgezockt genug, dass sie das Ding jetzt heute dann auch bis 15 Uhr einmal verarbeitet haben, danach in die Analyse reingehen und was Positives damit rausnehmen. Weil dann ist es extrem wichtig, dass du ein positives Gefühl mitnimmst, aber auch Sachen, die du daraus lernen kannst.
Aber darum geht's mir gar nicht. Also dann hast du meinen Punkt nicht ganz mitbekommen, weil ich auch mit Tim heute Morgen schon mit ihm geschnackt, auch, also weil ich genau das liebe. Ich feiere das crazy, wie das Spiel kommentiert und ich finde, auch wie du, genauso musst du es machen. Mir geht's auch gar nicht um die Medienlandschaft, die natürlich das auch genauso spielen muss. Mir geht's eher so ein bisschen um Beachvolleyball Deutschland, was man so in den ganzen Foren liest, was man so unter den Beiträgen liest, wo ich jetzt diese Grundstimmung schon extrem positiv finde, was auch nochmal okay ist. Aber lasst uns einfach bitte nicht vergessen und dafür ist der Podcast jetzt ja auch da und ich habe nachher noch Aufnahme mit Jonathan, wo wir ein bisschen genauer drauf eingehen werden, dass das schon sehr, sehr shaky war gegen ein Team, was du eigentlich, wenn du, nochmal, ich glaube fest daran, dass Clemens und Nils um die Medaillen mitspielen können. Also für mich das deutsche Beachvolleyball-Team auch vielleicht sogar nochmal ein Stückchen über Sinja und Svenja, wenn ich es jetzt ranken müsste, wo ich sagen würde, ey, wenn die einen guten Run haben und wenn die guten Beachvolleyball spielen, dann kann das schon funktionieren und dahingehend hat es mich heute fast ein bisschen... also erschrocken, dass das eben dann doch noch so shaky war in einer Phase gegen ein Team, das du in der Blase deutlich schlagen musst. Und trotzdem, es ist super wichtig, dass sie das Spiel gewinnen. Es ist super wichtig, dass sie es dann auch auf diese Art und Weise gewinnen. Das sind geile Bilder gewesen. Ich habe es geliebt, wie Tim und Paul rumgeschrien haben. Aber lasst uns bitte jetzt nicht abheben und sagen, ja, guck mal, wenn die jetzt das Spiel gewinnen, ja, dann schlagen sie jetzt ja jeden. Nein, das war ein Gegner, den sie schlagen müssen.
Das stimmt und trotzdem darf auch dazu gesagt sein, dass die Australier ein geiles Spiel hatten. Also die haben richtig, richtig gut gespielt und da wollen wir auch nichts von wegnehmen. Was ja auch, glaube ich, aber keiner tut. So, weil die Leute auch sehen, dass sie ein gutes Spiel gemacht haben und das ja auch der olympische Gedanke dahinter ist, dass eben der Sportsmanship drunter steht und das zeigen diese Olympischen Spiele und die machen mir auch so unfassbar viel Spaß. Ne? Also gestern dann an meinem ersten freien Tag seit 17 Millionen Wochen habe ich dann auch einen Olympiatag gemacht, so lag den ganzen Tag auf dem Sofa und habe mir quasi alles angeguckt, was da irgendwie nur unterwegs war, habe dann auch mal rübergeschaltet zum Handball, wo die Jungs leider ein bisschen von Kroatien aufs Maul bekommen haben, mich sonst aber auch sehr, sehr gerne von der ARD durch den Tag leiten lassen, habe mir Angelique Kerber angeguckt, wo wir gleich auch gerne nochmal kurz drüber reden können, weil die Dame jetzt ihre Karriere beendet hat. Aber nee, diese Olympischen Spiele machen von oben bis unten einfach so viel Spaß. Und für dich wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr, weil du ja gerade auch echt viel Zeit hast und wahrscheinlich viel konsumierst, oder?
Das ist auch wirklich der Konsens, den ich so am Wochenende auch mitbekommen habe. Also ja, scheiße, dass es passiert ist, aber du hast ja eigentlich einen guten Zeitpunkt rausgesucht, weil du natürlich jetzt viel Zeit hast. Und ich konsumiere auch viel. Also es ist schon so, dass ich morgens aufstehe und dann zumindest mal der Laptop immer so ein bisschen durchläuft. Ich habe auch also quasi diese 4 Euro da investiert, kann man jetzt ja schon ruhig auch sagen, um quasi hier diese ganzen Streams mir dann auch selber aufzurufen und dann, also lasse ich mich ähnlich wie du auch immer mal wieder vom Hauptprogramm leiten, um da so ein bisschen dann quasi Anhaltspunkte zu bekommen, aber ich bin mittlerweile schon auch so drin, dass ich dann auch selber immer mal wieder ein bisschen durchgehe. Ich gucke viel Beachvolleyball, ich verfolge natürlich viel das Beachvolleyball-Turnier, ich gucke enorm viel Basketball, also das sind natürlich so die beiden Sportarten, die aber auch im Vorhinein, also mir klar waren, dass mich das abholt. Aber dann liebe ich auch schon wieder das, was Olympia jetzt gerade schafft, eben diese ganzen Randsportarten so maximal in den Fokus zu rücken, dass du dann quasi dann auch die einfach mal so von allem ein bisschen reinziehst. So ich gestern, glaube ich, bestes Beispiel, habe mir ein Bogenschießen reingezogen, als ich dann, wie gesagt, da 2 Stunden im Wartebereich gewartet habe, dann auf meinen Termin, habe natürlich auch Kerber geguckt. Aber das finde ich das, also das ist dann jetzt auch bei mir so dieses Olympia-Feeling zu sagen, natürlich hast du die großen Sportarten, die du eh verfolgst, aber mittlerweile dann auch einfach in so Sportarten reingrinden, wo du in den nächsten 4 Jahren auch wieder keine Berührungspunkte mit haben kannst, aber jetzt so in der Phase gehört es halt irgendwie dazu und das ist dann auch schon irgendwie geil.
Bestes Beispiel für mich da auch immer wieder, Schwimmen, so keine Sau guckt sonst Schwimmen und bei Olympia ist es eins der absoluten Highlights, also es ist mir jetzt schon 2-mal passiert, dass ich den Fernseher anmache und Schwimmen läuft und ich halt wirklich einfach gebannt beim Schwimmen zugucke, weil ich es auch geil finde, wie eine Ledecky dann ihre Gegnerin beim 1500 Meter, ich glaube Freistil war es, einfach überrundet. So, sie überrundet ihre Gegnerin und schwimmt so in ihrer ganz, ganz eigenen Klasse. Weil diese Geschichten um eine Isabel Gose dann auch einfach so unfassbar groß werden, weil ein Lukas Mertens 2-mal am Tag schwimmen muss, morgens in den Vorlauf reingeht und abends das Halbfinale schwimmt und es halt einfach schafft, sich dann fürs Halbfinale zu qualifizieren. So, das sind so kranke Athleten da beim Schwimmen. Es macht so wahnsinnig viel Spaß. Und dann müssen wir gerade, wenn wir dann schon mal beim Schwimmen sind, auch heftige Shoutouts an Marchand rausgeben, der es schafft.
Der Typ ist wirklich...
Innerhalb von 2 Stunden holt er sich 2 Goldmedaillen. Hat er nicht sogar einen olympischen Rekord gebrochen?
2 olympische Rekorde. Also das ist für mich aktuell, wenn wir jetzt mal von dieser ersten Woche ausgehen und den Superstar nur auf die Olympischen Spiele beziehen, jetzt ohne irgendwie LeBron und so reinzunehmen, dann ist das für mich der absolute Superstar. Weil gerade auch, also was die Franzosen generell, können wir später auch noch drüber reden, ich finde, die schaffen das schon auch, diese Spiele geil darstellen zu lassen. Also was in den Hallen los ist, was an den Strecken los ist, das also macht schon richtig Spaß zum Zuschauen. Und der Typ, also muss ich dir vorstellen, der holt sich wirklich einfach 2 Goldene, 2-mal mit einem olympischen Rekord an einem scheiß Abend und seine Gegner schwimmen halt nur ein Rennen. Ja. Und er schwimmt das 2. Rennen und lässt es so einfach aussehen und ist dann auch einfach auch der richtige Typ, der das dann, glaube ich, auch so ein bisschen mit dem Publikum orchestrieren kann. Also der ist für mich der Superstar dieser ersten Olympiatage.
Ja, und vor allem, also ich erzähle auch keinem was Neues, wenn ich sage, ich kannte den Typen vorher nicht. Und,
natürlich nicht.
Ja, und dann habe ich es gestern dann, glaube ich, auch nochmal einmal von Tom Bartels im Kommentar gehört, dass er dann sagt, und das ist nicht mal seine Paradedisziplin. Also er geht dahin und schwimmt den Leuten, die sich wirklich auf diesen Schwimmstil fokussiert haben, einfach den kompletten Rang ab. Und ja, mein Gott, Tom Bartels löst ja sowieso was in mir aus, weil ich dann sofort höre, mach den Mario Götze. Das war absolut perfekt und ihm gönne ich absolut alles. Ja, und ich glaube, da können wir Schwimmen aber auch wieder zumachen, weil es ist eins der Highlights bei den Olympischen Spielen. Aber es gibt ja auch noch ein paar andere. Worauf guckst du dann am meisten? Wahrscheinlich dann schon Basketball, hast du ja gerade auch gesagt. Ne? Also Basketball nimmst du dann fast alles mit.
Basketball nehme ich quasi dann fast alles mit, weil es ja dann auch so in dem Rhythmus ist. Ich gucke mir die deutschen Spiele alle an, ich gucke mir Team USA an. Und dann ist ja quasi immer nur ein Off-Day dazwischen, was ich dann quasi nicht gucke. Und selbst die Gruppe ist geil mit Spanien, mit Griechenland, mit Australien. Also das habe ich ja auch, glaube ich, schon letzte Woche im Podcast gesagt. Ich liebe das, dass diese Turniere eben so aufgezogen sind, dass es sofort kracht. Ne? Dass du nicht wie bei der WM oder EM irgendwie so eine Gruppenphase hast, wo es jetzt noch nicht um so viel geht, sondern nee, Mann, es ist einfach wichtig, dass du in der Gruppenphase lieferst. Und das holt mich beim Basketball extrem ab. Wir müssen jetzt noch nicht so groß auf Sportliche eingehen. Deutschland macht einen guten Job, gewinnt beide Spiele deutlich. Das wirkt alles ins System. Team USA ist einfach genau dieses spektakuläre Team, wo du quasi in jedem Spiel auch so deine ein, zwei Highlight-Momente dabei hast. Deswegen, das bockt einfach zum Gucken, aber bockt, wie gesagt, auch in der sportlichen Hinsicht, weil eben gerade dann auch in den beiden anderen Gruppen richtig Competition drin ist. Also die Franzosen gegen Japan war ein crazy Spiel, wo du einfach dann auch quasi sportlich hinten raus alles dabei hattest. Griechenland gegen Spanien war ein crazy Spiel. Und das hast du eben bei anderen normalen Großereignissen erst so irgendwann im Halbfinale, Finale. Und so kriegst du es einfach direkt in der Gruppe.
Ja, nö, ist auch so. Und das ja auch bei allen anderen Sportarten genauso, ne? So, ich fand das Tischtennis-Match von Dimi Ovtcharov einfach unfassbar gut, dass er da gegen den gefühlt vierjährigen Franzosen in sieben Sätzen dann auch tatsächlich noch den Rang abgelaufen bekommt. Nein, er ist natürlich, ich glaube, irgendwie 17 oder sowas, aber...
Ja, aber er sieht aus wie 10. Das kann mir niemand erzählen. Der Typ sieht wirklich einfach aus wie 10.
Ja, und trotzdem ist die ganze Halle halt dahinter und das pusht natürlich auch einfach nochmal enorm. Für Dimi fand ich super schade, aber gut, ne, da gucke ich ja auch einfach aus deutscher Brille drauf. Für die Gesamtstoryline ist es schon noch einfach sehr, sehr geil, dass er einem zweifachen Olympiamedaillengewinner, den Rang abläuft vor heimischem Publikum und da auch einfach eine riesengroße Show draus macht. Und das fällt dann halt auch immer wieder auf, dass es bei den Olympischen Spielen eben so unfassbar geil ist, diese Multisportkonferenzen zu haben. Ne? Also, dass du gar nicht mal zwingend nur samstags 15:30 Bundesliga-Konferenz hast, sondern dass du es da dann halt auch einfach schaffst, Highlight an Highlight an Highlight an Highlight zu setzen. Und ich glaube, deswegen haben ja auch so viele Leute einfach Bock auf Olympia und deswegen sind so viele Leute dann auch einfach drauf gehypt, die sonst nie Sport konsumieren. Und das finde ich fast ein bisschen schade, weil es ja aber auch nichts mit einer normalen Sportübertragung zu tun hat. So ehrlich muss man ja auch sein. Also es gibt ja auch diese Leerlaufphasen bei den meisten Sportarten, wo dann halt gerade mal nichts passiert, wo es dann auch gerade mal nicht so spannend ist. So, wie viele Fußballspiele gehen nach 90 Minuten 1-0 aus? Und da gibt es dann halt auch viele Leerlaufphasen. Und das ist dann der Unterschied zwischen einer Sportveranstaltung und einem Event. Und Olympia ist ein Event für viele und die gucken da auch aus Eventbrille drauf. Und das ist auch vollkommen okay. Nur da fragen sich dann viele, okay, warum schaffen die es nicht, diesen Hype aufrechtzuerhalten? Ja, weil viele Leute halt dann doch auch den Sport eben des Events wegen gucken. Und es ist super schade, dass es dann auch im Nachhinein nicht geschafft wird, da einen größeren Hype draus zu erzeugen. So geht es natürlich auch vielen Sportarten. So wie oft haben wir uns da über die Darts-WM und Premier League drüber unterhalten. Aber ja, so, es macht einfach unfassbar viel Spaß, dass dann vom Kanadier einer, wo wir Silber gewinnen, also auch da nochmal GGs dann raus, dann einfach rübergeschaltet wird zum Springreiten, wo der Kommentator auch wieder sich ein abgefeiert hat, als Deutschland da die Goldmedaille holt. Viele Sportarten, wo du sonst halt nie drauf guckst, wo es dann aber wirklich so geil orchestriert ist und... Ich finde, die ARD da aber auch einen guten Job macht, dass sie spoilerfrei es schafft, dann zu Crunchtime rüberzuschalten, obwohl es eigentlich eine Aufzeichnung ist.
Carsten Soßmeier ist so eine Legende, Alter. Viele reden immer zu Recht über Wolf-Christoph Fuß und das sind auch alles riesen, riesen Namen, aber dieser Soßmeier, der hat es einfach geschafft, eine gesamte Sportart, also zu prägen auf eine Art und Weise, weil das ist, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie lange der schon Reiten kommentiert, aber quasi ist ja immer bei Olympischen Spielen und der hat ja dann auch immer so seine, also das ist dann so sein Highlight in 4 Jahren und dann darf er dann wieder hier den CHIO in Aachen dann wieder kommentieren. Mhm. Aber Reiten ist ja schon, also eben auch so eine Sportart, die kommt kurz während der Olympischen Spiele in der absolute Peakphase, weil Deutschland auch einfach gut ist. Ich weiß nicht, was wir mit unseren Pferden machen, aber die sind ja anscheinend einfach wirklich, wirklich gute Gäule, so wie der Rote und der Ackelgaul. Mhm. Aber dann, also das ist ja quasi eine Ode, das ist ja quasi ein Musikstück, was der da vorträgt, dieser Kommentator, und ich liebe alles daran, wenn er dann, und ich glaube ihm das auch, bin dann tatsächlich auch mal ein bisschen reingegrindet und ein, zwei Podcasts durchgehört. Also der schreibt sich da nicht irgendwie was voraus, sondern der redet einfach drauf los. Der hat da sein Mikrofon wie du jetzt und wie ich jetzt in der Hand. Ist er da auch nicht dieses klassische Kommentatoren-Headset, sondern hat einfach so ein Mikrofon wie früher die guten Radiokommentatoren in der Hand und redet einfach drauf los und fängt dann quasi an, in diesen Flow zu kommen und ist da einfach der Beste, den es im deutschsprachigen Raum gibt, und hat dann auch vollkommen zu Recht immer während den Olympischen Spielen seinen absoluten Peak.
Es ist Poesie. Es ist wirklich einfach Poesie, was der Mann da betreibt, und beschreibt ein absolut blumiges Bild von dem, was da gerade auf dem Rasen passiert. Und es ist dann auch wirklich einfach wunderschön, weil es spontan aus ihm rauskommt. Man merkt ihm an, dass er einen unfassbar geilen Wortschatz hat, dass er viel liest, aber diese Sportart halt auch liebt und mit Leidenschaft dahinter steht, was da beim Springreiten passiert. Und ich glaube schon, dass das ein dickes Alleinstellungsmerkmal ist und das in Deutschland dann auch seinesgleichen sucht. Und deswegen da vollkommen zu Recht der Applaus dann auch einmal rüber. Und eine weitere geile Geschichte der Olympischen Spiele, die auch Angelique Kerber geschrieben hat. Das muss man so ehrlich sagen, auch wenn sie jetzt natürlich im Viertelfinale raus ist und sie nur zwei Siege von einer Medaille entfernt war und dass diese wirklich goldene Karriere auch gekrönt hätte. So bleibt es natürlich ein bisschen, dass sie zwei Grand Slams gewonnen hat mit den French Open und mit Wimbledon und dann auch sehr viel auf und ab kam. Aber wenn man halt auch einfach sieht, wie sie dann nach ihrem Viertelfinal aus gefeiert wird im Deutschen Haus und liebend aufgenommen wird. Und ich glaube, ich habe den kompletten dritten Satz auch gesehen. Sie ist ja danach 3 Stunden auch einfach auf dem Zahnfleisch gelaufen in dieser brütenden Hitze von Paris. Die haben das Dach zugemacht, aber es war halt trotzdem einfach schwül und heiß und hast du nicht gesehen. Und dann schafft sie es halt trotzdem, der jungen Chinesin da fast den Rang abzulaufen und in einem dramatischen Tennisspektakel da dann am Ende im Viertelfinale rauszugehen. War es halt ein geiles Spiel und man kann sich einfach nur verneigen vor dieser Karriere und vor der besten deutschen Tennisspielerin seit Steffi Graf.
Ich dachte jetzt, du sagst von der besten deutschen Tennisspielerin aller Zeiten. Dann hätte ich nochmal einschreiten müssen.
Ja. Aber seit Steffi Graf, da kannst du wirklich nichts dagegen sagen.
Nee, kannst du nichts gegen sagen. Und also für mich war Kerber jetzt auch die letzten Jahre einfach auch so ein bisschen verschwunden. Und ich bin jetzt niemand, der Frauentennis groß verfolgt, aber das gestern habe ich mir tatsächlich auch. Also ich war ja, wie gesagt, das ging ja irgendwann so 13 Uhr los und das war dann genauso meine Zeit, wo ich dann quasi das auch nebenher die ganze Zeit hatte laufen lassen. Aber dann natürlich, Tennis guckst du jetzt, du setzt dich jetzt nicht 3 Stunden vor'n PC oder vor'n Fernseher und guckst dann 3 Stunden das Spiel. Das passiert ja nicht.
Aber du kriegst dafür ja schon auch Multisportkonferenzen einfach unfassbar geil bei der ARD. Dann könnt ihr halt zwischendrin ein bisschen Kanu, Rudern, Kanadier, Golf und was auch immer gucken.
Und so habe ich es ja dann eigentlich auch gemacht, aber den dritten habe ich mir dann quasi auch, oder zumindest das Ende vom dritten habe ich mir natürlich auch komplett dann reingezogen. Es war auf eine Art und Weise irgendwie herzzerreißend, weil man hätte es ja so gegönnt. Ich fand es aber auch irgendwie, und das ist jetzt vielleicht wieder die Parallele auch zur deutschen Nationalmannschaft, ich finde das Ende so, wie es jetzt passiert ist, glaube ich, kann sie auch gut leben mit. Also sie verliert in einem geisteskranken Spiel gegen eine viel, viel bessere Gesetzte, also am Ende 7-6 im Tiebreak. Und was wäre vielleicht passiert, natürlich willst du nochmal Halbfinale spielen, aber kann es sein, dass du im Halbfinale dann 6-1, 6-0 abgefrühstückt wirst, weil du dann auch einfach, also durch warst. Kerber war einfach durch, Mann, die konnte nicht mehr.
Sie und hat deswegen, ja auch nur noch Keksbälle gespielt, ne? Also das waren ja wirklich nur aber noch Geschenke,
oder? Apropos die Keksbälle, ich fand die Taktik geil, ne? Weil Kerbers Taktik war einfach phasenweise gut, ich spiele den Ball einfach nur hoch irgendwie rein und warte, dass die Chinesin irgendwann fickerig wird und einen Fehler macht. Also ist auch so passiert. Deswegen Chapeau. Ja. Natürlich ist so passiert, ist voll aufgegangen. Das fand ich schon geil. Aber nochmal, ich finde, also es ist super bitter gewesen. Ich habe auch mit Yannick noch telefoniert, der, wie gesagt, in Paris war und das Spiel geguckt hat. Der war so brüchig, ich habe den quasi noch nie so brüchig erlebt. Also er hätte das auch richtig, richtig mitgenommen. Ich hätte es dir nochmal von ganzem Herzen gegönnt. Glaube aber, wenn sie da auch mit ein bisschen Abstand drauf guckt, dann sagt sie, ey, das waren geile letzte Olympische Spiele, so kann man auf jeden Fall abtreten. Hat ja dann auch nochmal wirklich das maximale Spotlight bekommen, sowohl von den Medien als auch von Sport Deutschland. Und so kann sich ein Kreis, finde ich, auch schließen.
Ja, ach, absolut, absolut. Und da guckt ja auch niemand drauf und ist böse. Also wirklich niemand ist ja absolut böse, vor allem, weil sie halt auch einfach eine absolute Energieleistung gezeigt hat. Und das ja im Tennis bei Olympia sowieso so krank ist, die spielen jeden Tag. Und die spielen nicht nur jeden Tag Einzel, die spielen jeden Tag Einzel und Doppel. Also die müssen wirklich da jeden Tag aufs Feld drauf. Und Alter, dann geht so ein Spiel halt auch mal 3 Stunden und abends musst du wieder ran. Und dann im Mixed-Doppel oder im Herren- oder Damen-Doppel einfach so. Da ist schon auch wirklich einfach der Hut vorzuziehen, was die dann da auf dem Feld leisten. Und eine Ansch Kerber ist halt auch 36 Jahre alt, ne? So, das ist jetzt auch nicht mehr so, dass sie da die Jüngste ist. Und man kann da einfach wirklich nur den Hut vorziehen vor dieser Leistung und die Technik bzw. die Taktik, die sie dann da gewählt hat, halt einfach einen Skyball nach dem anderen rauszuhauen, war auch einfach sehr unterhaltsam zu gucken. Ja, und deswegen Hut ab vor einer sehr, sehr großen Karriere. Es war sehr schön, sie noch ein letztes Mal auf dem Tennisplatz zu sehen. Wäre natürlich die absolute Cinderella-Story gewesen, wenn sie dann am Ende des Tages da halt auch nochmal mit einer Medaille nach Hause kommt. Aber es ist verdammt okay. Es ist wirklich verdammt okay. Und man darf seinen Hut sehr, sehr gerne davor ziehen, was diese Frau für den deutschen Tennis gemacht hat. Sie hat Wimbledon gewonnen und das ist ein riesen Achievement. Sagt sie auch, das war ihr größter Traum, seitdem sie ein Kind war. Und ja, deswegen einfach mal Hut davor ziehen und Ehre, wem Ehre gebührt. Ansch, vielen Dank für alles.
Ich finde Tennis generell irgendwie auch geil bei den Olympischen Spielen. Also auch wenn, also Zverev macht's gut, ist ja aber leider im Doppel ist er schon raus. Ich liebe diese Alcaraz-Nadal-Story, dass die dann einfach jetzt im Doppel auch durchziehen. Ich finde Alcaraz auch im Einzel. Also mich würde es schockieren, wenn Alcaraz nicht Olympiasieger wird. Der ist so gut. Natürlich spielt es ihm auch einfach in die Karten, dass dieses Jahr Olympia auf Sand gespielt wird und er eben der Sandplatzkönig für mich aktuell dann auch ist. Nadal ja leider rausgegangen, Djokovic.
Boah, das tut weh, ey. Dazu hören,
dass warum wär's denn sonst?
Ja, nee, also er spielt ein Doppel an der Seite von Rafa Nadal und der Sandplatzkönig steht auf dem Feld, aber er heißt eben nicht Rafa mit Vornamen.
Ja gut, aber das ist jetzt auch schon seit einem Jahr so. Aber nee, ich finde es ja trotzdem nochmal geil, dass die beiden sich dann auch eben also zusammengetan haben, weil es dann auch eben, also geht, du hast Glück, dass du aus derselben Nation kommst und dann spielst du das einfach nochmal. Deswegen, ich gucke auch viel Tennis oder habe da zumindest auch immer ein Auge drauf und dadurch, dass ja quasi auch so gebaut ist, dieser Baum von wegen, dass du jetzt eben mit Kerber lange eine Frau auch in der Konkurrenz hattest, weil nochmal, das ist wieder kein Disrespect, aber ich gucke einfach sonst wenig Frauentennis, hattest du quasi jeden Tag auch immer ein Tennis-Highlight, ne? Ja, jetzt, wo Kerber raus ist, hast du entweder das Doppel, wo dann eben Alcaraz und Nadal da irgendwie immer für Furore sorgen oder dann eben Zverev im Einzel, Alcaraz im Einzel, Djokovic im Einzel. Deswegen auch beim Tennis ist gefühlt jeden Tag was los oder dann auch zu jeder Uhrzeit was los. Und deswegen kann man sich das auch echt, echt gut angucken.
Ja, absolut. Und mehr habe ich dazu dann auch nicht zu sagen. Ich drücke Sascha natürlich die Daumen. Der ist er im Herrendoppel auch noch vertreten? Also im Mixed-Doppel ist er ja mit Laura Siegemund dann auch direkt in der ersten Runde raus. Muss aber auch wirklich sagen, das war eins der ersten Mixed-Tennis-Spiele, die ich jemals geguckt habe. Von dem Prinzip bin ich wirklich nachhaltig nicht überzeugt. Und,
nee, ist es auch wirklich nicht. Ja. Also Tennis-Mixed-Doppel ist es einfach wirklich nicht.
Ja, also eine Dame hat überhaupt keine Chance, eine 220-km/h-Bombe anzunehmen. Ja,
wie denn auch?
Ja,
also wie denn auch?
Es ist ja nicht mal irgendwie respektlos gemeint oder sowas, aber es ist halt einfach biologisch unfair und es macht keinen Sinn. Es ziehen sich Weltstars aus dem Mix zurück, weil sie sagen, okay, ich möchte nicht meine Vorhand mit über 200 km/h auf eine Frau scheppern, aber ich will auch nicht in ein Tennisspiel reingehen und nur 80% geben. So, und da ist es dann für mich einfach irgendwo auch schwierig, die sportliche Relevanz in diesem Wettbewerb zu finden. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Und ansonsten macht das Tennisturnier schon wieder sehr viel Spaß. Wir müssen kurz Simone Biles erwähnen, die natürlich mal wieder Turn-Goat ist. Was aber auch krass ist, mit 27 Jahren ist sie die älteste Goldmedaillengewinnerin in der US-Turnhistorie, was halt auch schon krank ist.
Ich finde das, also, die ist ja sowieso auch ein absoluter Superstar. Ich habe jetzt erst wieder irgendwie so gemerkt, die ist 1,42. Also das ist ja wirklich sehr klein. Aber für natürlich macht es ja auch nur Sinn im Turnen dann quasi auch mit den Körpermaßen so abzuliefern. Ich finde das bei der schon immer. Die hat es ja auch geschafft, wirklich. Also ich habe immer massivst davor Respekt, wenn du ein guter Sportler bist, aber wenn du dann quasi so gut bist, dass du ein absoluter Superstar bist, weil schau mal, wer da alles in der Turnhalle ist, um Simone Biles beim Turnen zuzugucken, ne? Also ja. So Snoop Dogg, Lady Gaga, Tom Cruise und wie sie nicht alle heißen. Die ist einfach ein absoluter AAA-Lister in Sport Amerika und dann wahrscheinlich, wenn du in Amerika so ein A-Lister bist, bist du auch auf der Welt so ein A-Lister.
Ja.
Deswegen finde ich das crazy auch, wie die dann trotzdem einfach nochmal abliefert, weil sie weiß, die ganze Welt guckt auf sie und da ist so viel Druck drauf, das kannst du dir nicht vorstellen. Und die geht dahin und gewinnt dann mit der Mannschaft schon wieder ihre nächste Goldmedaille. Aber auch dieser Fakt, dass du mit 27 quasi einfach schon rausgefadet bist. So in jeder anderen Sportart kommst du mit 27 so langsam in deine Prime. Beim Turnen sagst du mit 27, ja gut, tschüss, bist jetzt halt so alt.
Ja, nö, ist auch so. Und ich meine, es ist natürlich auch alles irgendwie erklärbar, weil im Endeffekt geht es dann ja auch einfach darum, dass du über Jahre eine körperliche Belastung erfährst, wie du sie selten erlebst in anderen Sportarten, weil es ja auch einfach darum geht, dass du gedrillt wirst. Wir müssen uns nicht über die Trainingsbedingungen im Turnen unterhalten, aber sie schafft es halt einfach, das auf einem konstant hohen Niveau seit Jahren, seit inzwischen sogar über einem Jahrzehnt zu liefern, weil also der Hype ging ja ganz, ganz früh um Simone Biles los und sie hat es halt auch einfach geschafft, dieses Niveau zu halten und davor kann und muss man auch einfach seinen Hut ziehen. Ich habe eine Menge Respekt davor und sie ist eine Top-Turnerin und wenn du sagst, sie ist halt so eine, die die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zieht, ist, glaube ich, die zweithäufigste Insta-Story, die ich zu diesen Olympischen Spielen sehe, weil natürlich sind in unserer Bubble viele Leute auch unterwegs, die da vor Ort sind. Dirk und Olaf natürlich auch hier bei Spontent auf Twitch, könnt ihr sehr, sehr gerne mal vorbeigucken. Also die machen sehr gute Sachen, natürlich auch mit ein bisschen mehr Fokus auf Volleyball, aber das liegt auch einfach an dem Kontext unseres Unternehmens. Trotzdem, die häufigste ist natürlich der Eiffelturm und das Beachvolleyballstadion, aber die zweithäufigste ist dann halt auch einfach Simone Biles.
Ja, ich glaube, wenn die Ami-Basketballer auch nach Paris kommen, weil die aktuell noch in Lille sind, dann werden die da auch nochmal contenten. Mhm. Aber nö, sind für mich die beiden Bilder, die du auf jeden Fall am häufigsten siehst. Weil du Volleyball gerade angesprochen hast, hast du wahrscheinlich nichts mitbekommen. So wie ich dich
kenne. Natürlich. Ich habe hier, als wir in München waren und wir da 3-2 gegen Japan, glaube ich, gewonnen haben, das habe ich geguckt. Das habe ich über fast die volle Distanz geguckt.
Sehr gut.
Und gegen Team USA war es ja auch einfach nur absolut krank, was die Amis da aufs Parkett geliefert haben.
Ja, aber nicht nur die Amis, Mann. Also ja. Ich fand gerade das Spiel gegen Team USA, ich fand gegen Japan natürlich, war geil, so ins Turnier zu starten. Und das haben wir ja in München quasi alle gemeinsam noch so ein bisschen geguckt. Mich hat das Spiel gegen Team USA fast nochmal mehr überrascht im positiven Sinne, weil du liegst 2-0 hinten und denkst eigentlich, okay, vielleicht sind die Amis dann einfach zu gut. Dann kommt Tille rein und dreht dieses Spiel auf links und mit ein bisschen mehr Glück, und da stehe ich auch dazu, gewinnst du dieses Spiel im fünften Satz. Das sind am Ende für mich Nuancen, weil die Amis dann einmal diese eine Phase haben, wo sie dann einfach crazy aufschlagen und Karliczek den Ball nicht mehr durchbringt, was passieren kann auf der Ebene. Aber du hinten raus, ey, nicht chancenlos warst gegen ein Team, was natürlich mit drin ist im Kampf um die Medaille. Und ganz ehrlich, ich hätte das dieser deutschen Nationalmannschaft im Vorhinein nicht zugetraut, weil das ist eine heftig schwierige Gruppe. Du bist aber jetzt auf bestem Wege, weil du eben 2 Punkte gegen Japan holst. Du holst einen Punkt gegen Amerika. Jetzt kommt dieses vermeintlich einfache Los morgen dann gegen Argentinien. Ich hoffe einfach, dass sie es annehmen. Ich hoffe einfach, dass sie auch, wenn die Qualität aufs Feld bringen, was sie jetzt sowohl gegen Amerika als auch gegen Japan gezeigt haben, dann müsste das eigentlich reichen. Und dann stehst du einfach im fucking Viertelfinale. Und das ist für diese deutsche Volleyball-Nationalmannschaft so huge. Und also auch einfach, also davon konnte man nicht ausgehen. Das ist alles andere als selbstverständlich, weil man redet jetzt natürlich auch viel über die anderen Mannschaftssportarten. Aber ich find's geil und ich find's gut, dass der Volleyball so ein Spotlight bekommt, weil die Truppe einfach echt besonders ist und so viel Spaß macht zum Zuschauen. Und also du hast gerade Alex und Dirk angesprochen, denen sei das gegönnt. Aber ich bin ein bisschen neidisch, weil diese Volleyballspiele würde ich mir auch schon echt gerne live in der Halle reinziehen.
Ach, absolut, absolut. Die sind dann natürlich da vor Ort und drehen dann auch abends immer ihr kleines Magazin, reden in ihrem Podcast darüber. Aber auch alles, was man da wieder an Impressionen bekommt, was die vor Ort erleben, das ist schon absolut krank und sieht alles sehr, sehr geil aus und ist für mich auch einfach eines der Bilder der Olympischen Spiele oder eine der Geschichten. Keine Ahnung, du kannst uns ja vielleicht zur Volleyball-Nationalmannschaft gerade auch da nochmal einmal ein bisschen abholen. Es war ja auch gar nicht so easy, sich da zu qualifizieren. Also ich habe da viel über Georg Grosser auch gelesen und gehört. Aber erzähl uns doch gerne mal einmal kurz, warum es überhaupt ein Wunder ist, dass sie dabei sind.
Ja, weil wir eigentlich nicht so gut sind, würden jetzt Hater sagen. Aber wie gesagt, Quali-Turnier gegen Italien gewonnen, gegen Brasilien gewonnen. Das sind Nationen, die normalerweise deutlich besser sind. Aber irgendwie, und ich weiß auch noch nicht so richtig, woran es liegt, aber irgendwie hat man es jetzt geschafft, aus dieser Mannschaft, und das ist Deutschland ja schon immer wieder gut, also auch einfach eine fucking Turniermannschaft zu kreieren, die einfach auch so einen guten Vibe versprühen. Ich weiß nicht, ob du es auf Social Media mitbekommst. Lukas Kamper ist da so ein bisschen, also Zuspieler, ist da so ein bisschen der Dompteur, und dann laufen die ja immer in den wildesten Outfits darum. Ich glaube, gestern waren sie als Schwimmmannschaft einfach verkleidet und haben sie da alle ihre Leggings an und machen sich da auch einfach so eine gute Zeit, und ich kaufe denen das hundertprozentig ab, dass die sowohl einfach auf dem Spielfeld, aber auch neben dem Spielfeld eine gute Zeit haben. Und dann hat sich da jetzt irgendwie so eine Generation gefunden, natürlich mit Georg als Anführer, der dann auch jetzt in seinen letzten Profi-Jahren ist, aber dann auch einfach gepaart mit ein, zwei geilen jungen Kerlen, die da einfach so viel Spaß haben. Und das passt so gut zusammen, dass sie auch einfach jetzt Gegner schlagen können, weil, ey, wir müssen uns nicht drüber unterhalten, nur aus der Bubble betrachtet, qualitativ sind die Amis besser, sind für mich auch die Japaner eigentlich besser, aber das juckt halt am Ende niemanden, wenn du dann im Turnier die bessere Performance zeigst. Und das liebe ich halt, wenn du eigentlich so eine Underdog-Storyline bist, die dann einfach da eine gute Zeit hat und die dann aber auch einfach in der Lage ist, jedem Gegner irgendwie auf eine Art und Weise weh zu tun. Ich glaube, Olaf hat es gestern zusammengefasst. Ey, die Deutschen spielen einfach nervig. Die nerven andere Gegner. Die machen einfach viel richtig. Und wenn du dann quasi einen Teil von denen natürlich jetzt auch in der letzten Saison oder jetzt eben über 2-3 Saisons schon einfach länger begleitest, dann auch immer wieder in der Volleyball-Bundesliga, dann freut dich das einfach ungemein, dass diese Mannschaft so viel Erfolg gerade hat.
Ist so. Und wenn wir über besondere Auftritte bei den Olympischen Spielen reden, dann müssen wir auch einmal kurz den ersten Aufschlag der deutschen Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen von Ruben Schott erwähnen, der das Ding wirklich mit Mach 7 aus dem Stadion jagt. Also der war überragend. Aber es macht schon sehr viel Spaß, dieser Volleyball-Nationalmannschaft zuzugucken. Und auch da ist eine Sportart, die sonst nicht ganz so viel Spotlight bekommt, wo es aber hoffentlich weitergeht und wir dann auch nochmal zeigen können, dass wir uns zur Volleyballnation entwickeln und wir da auch unseren Teil auf dem Weg dazu beitragen, und das finde ich schon auch wirklich einfach schön. Vor allem, wenn du gerade über Social-Media-Auftritte geredet hast, dann muss ich hier gerade nochmal einen Mann hervorheben, Mo Fürste. Wird jetzt gerade für viele Leute relativ random kommen, aber Ex-Hockey-Nationalspieler, und der macht so einen geilen Job, Insights von den Olympischen Spielen zu geben. Also der ist vor Ort und reist wirklich von A nach B, postet alles, was irgendwie mit deutschen Athleten und Athletinnen zu tun hat. Also da könnt ihr sehr, sehr gerne mal reinfolgen, weil der fördert wirklich einfach diesen deutschen Sport. Der geht auf Bühnen und redet dann sehr positiv über seinen Lokalpatriotismus, freut sich für jeden Athleten und Athletin. Und du siehst dann auch einfach, wie er sich Mühe gibt, alles zu verfolgen. Hat gestern einen Tennistag gemacht und ist da dann viel unterwegs. Er hält sich die Kamera ins Gesicht und sagt dann aber, okay, Leute, sorry, ich muss jetzt los. Die Honamas, also die Hockey-Nationalmannschaft der Männer, spielt. Und macht da wirklich einfach einen geilen Job und gibt einem Insights aus Paris. Ist so ein bisschen der positive Hajo Seppelt des Team D für Olympia. Und das macht mich sehr, sehr glücklich. Also das hier wirklich eine sehr warme Empfehlung. Wenn ihr Olympia von innen erleben wollt, folgt Mo Fürste auf Insta. Das ist ein geiler Typ und mir macht es sehr viel Spaß, ihm zuzugucken.
Hockey, gutes Thema. Hast du den Skandal mitbekommen gestern, Bengt? Den Skandal, wo der ganz Deutschland quasi zum Aufschreien gebracht hat? Wie man denn so mit einer Mannschaft reden kann?
Ah ja, ja, oh mein Gott. Lisa, halt die Fresse jetzt, komm her. Ich weiß nicht, ob es Lisa war.
Ich glaube, Anne ist es gewesen.
Ja, das stimmt. Ja, mein Gott, also Leute, wenn es dann halt auch mal ein bisschen emotionaler zwischen Trainer und Spieler wird. Wir haben doch alle gesehen, wo uns das bei der Basketball-WM hingeführt hat, wenn man da auch mal aneinander gerät. Valentin Altenburg, der Hockey-Nationaltrainer, hat da ein bisschen forsch mit seiner Spielerin geredet. Aber Leute, wenn ihr mal hören würdet, was da auf dem Platz alles hin und her gerufen wird, was aber in der Lautstärke des Gefechts meistens untergeht, die fassen sich nicht mit Blumen an, und das ist auch genau richtig so. Es darf mal lauter werden, und ich glaube, die beiden, also Trainer und Spielerin, wissen das am besten einzuordnen, und da hat am Ende niemand geheult, sondern sind da einfach dann auch zusammen ins Interview gegangen und haben gesagt so, yo, Leute, es wird halt mal lauter, aber das ist auch fucking normal und das ist auch völlig in Ordnung so.
Dafür hasse ich auch, also ich liebe und hasse das Internet im gleichen Maße, weil der Clip, der dann ja quasi auch viral gegangen ist, zeigt ja quasi auch nur diese Szene, wo Valentin Altenburg, Bundestrainer, dann quasi auch so ausrastet. Was der Clip nicht zeigt, ist diese 10 Sekunden davor, wie sich Anne Schröder quasi halt aus diesem Huddle verabschiedet und eine Fresse zieht. Deswegen, ich finde, er hat, also wir müssen uns auch nicht drüber unterhalten, dass so ein Ton auch einfach mal irgendwie dazugehört in der Mannschaftssportart und ich finde das,
ist so.
Also es passt dann halt auch irgendwie und wie sie sich dann auch natürlich danach so beide dann im Interview stehen und gar nicht so wirklich wissen, okay, dass halt mal wieder was passiert ist, sondern es wird halt nur von außen wieder so groß gemacht. Aber also er hat ja auch schon einen Grund, er schreit ja nicht grundlos an, sondern er hat halt auch schon einen Grund, warum es ihm dann einmal einfach wichtig war, in der Phase dann auch nochmal, also auch nochmal einfach so ein Machtwort zu reden, weil du dann das ja auch als Trainer dann nicht irgendwie auf dir sitzen lässt. Aber das fand ich auf jeden Fall auch wieder ganz, ganz lustig, dass mal wieder das deutsche Team für einen Skandal sorgt und Sportdeutschland oder vor allem dann auch generell einfach die Medienlandschaft in Deutschland da außer sich ist, weil man kann ja nicht so mit Athleten sprechen, Pustekuchen, man gehört einfach dazu. Hast du den anderen Skandal mitbekommen? Der ja so ein bisschen sogar dann auch also viraler gegangen ist bei der Eröffnungsfeier, wo ja anscheinend das Christentum wieder durch den Dreck gezogen wurde.
Oh Gott, nee, habe ich nicht, aber klär mich gerne auf.
Nein, sie hatten bei der Eröffnungsfeier, die ja, wir haben ja glaube ich schon letzte Woche auch drüber geredet, so ein bisschen das, oder nee, es war nur on stream. Auf jeden Fall, Eröffnungsfeier war was Neues und hatten dann quasi über die Boote da so ein bisschen dann auch eine neue Ader eingebracht. Und dann gab es dieses Bild, was quasi inszeniert worden ist, wo viele gedacht haben, ja, man macht es jetzt irgendwie über das letzte Abendmahl lustig. Und es hat einfach überhaupt nichts mit dem Christentum zu tun gehabt, sondern es ging irgendwie um so eine griechische Sage, keine Ahnung, wie sie jetzt genau heißt. Und da war ein Aufschrei. Ich glaube, es geht los mit Andrew Tate, der da irgendwie als Moslem in Rumänien auf die Straße geht, um jetzt für das Christentum einzustehen. Und ich denke mir dann immer, meine Fresse, habt ihr nichts Besseres zu tun? Informiert euch halt einfach einmal, weil, also man könnte so über ganz, ganz grobe Umwege könnte man denken, dass da irgendwie hier so, also dieses letzte Abendmahl dargestellt worden ist. Aber es geht einfach 0,0 darum und auch, ich fand dann die Reaktion vom, also wie nennt man das, vom Regisseur oder halt vom Inszenierungsmeister, der auf jeden Fall einfach dafür zuständig war, fand ich geil, der diese Interviewfrage bekommt, genau, Choreograf wahrscheinlich, der diese Interviewfrage bekommt und einfach anfängt zu lachen, weil er so sagt, ey, also was seid ihr denn alles für Kunstbanausen, wenn ihr eine griechische Sage nicht vom letzten Abendmahl unterscheiden könnt und dass das dann auch wieder in der Medienwelt einfach so breit getreten wird und es so viele dumme, also wirklich einfach dumme Leute gibt, die dann so denken, das könnt ihr ja nicht machen und der Sport haut wieder auf die Religion drauf. Digga, ihr seid wirklich einfach, also euch kann man dann auch nicht mehr helfen, wenn das dann anscheinend irgendwie das Letzte ist.
Das Letzte oder das letzte Abendmahl?
Ja, Chapeau.
Ja, nee, aber ach, keine Ahnung, das geht mir halt auch einfach auf den Sack, vor allem, weil da dann ja auch nur noch Themen gesucht werden, ne? Also es werden dann ja wirklich einfach nur noch Themen gesucht, um dann wirklich draufzuhauen. Wir werden es jetzt hier nicht thematisieren, aber es geht ja genauso mit einem gewissen niederländischen Volleyball-Nationalspieler, Beachvolleyball-Nationalspieler. Habe ich gar keine Lust, dieses Thema jetzt gerade aufzumachen. Nur mich hat eine Schlagzeile wirklich sauer gemacht. Und da muss ich auch wirklich einmal negative Shoutouts an die Online-Redaktion von RTL.de rausschießen. So, was fällt euch ein, eine Überschrift rauszusenden? Ich habe sie nicht mehr ganz im Wortlaut drauf, aber Skandal, Watson enthüllt, Olympia-Vergewaltiger ist mit deutschen Beachvolleyball-Star zusammen. Also, wo ist das eine Enthüllung? Also, Steven und Kim leben seit Jahren in einer Ehe und haben da auch nie ein Geheimnis draus gemacht. Und da wird halt einfach nur gezeigt, wie ekelhaft die Medienlandschaft da drauf geht und es denen scheißegal ist, dass sie eine Familie diffamieren, dass sie Menschen damit reinbeziehen, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Ich rede da vor allem über den Sohn. Klicks sind auch nicht alles wert. So, man darf auch mal schauen, was da dahinter steht. Wie gesagt, ich habe gar keinen Bock, jetzt da über dieses Thema zu diskutieren und das müssen wir auch nicht. Aber da über eine Enthüllung zu reden und dann im Artikel sich auf einen 6 Jahre alten Insta-Post zu beziehen, so liest von euch irgendjemand mal darüber und sieht, dass das journalistisch absoluter Müll ist, den ihr da betreibt. Also da bin ich wirklich sauer geworden.
Ja, das sind dann leider auch immer die Schattenseiten bei so Olympischen Spielen, wenn dann eben auch... Also jede Redaktion, die schnellste sein will, also ist leider nichts Neues, aber natürlich kommt viel zu häufig vor.
Ja, naja, ist so, aber es steht einfach drunter, dass die Olympischen Spiele wahnsinnig viel Spaß machen und ich mich jeden Tag aufs Neue wieder darüber freue, wenn dann 9 Uhr morgens ist und die ersten Wettbewerbe dann losgehen und ich sie irgendwie dann auch wieder verfolgen kann, weil es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Über eine positive Sache müssen wir zum Abschluss dieser Folge nochmal reden. Über das Bild des Jahrtausends, was entstanden ist. Oh mein Gott, ist dieses Bild sexy. So ein crazy Shot. Also der Fotograf, ich kenne leider seinen Namen nicht. Er hat jedes Shoutout verdient. ist wirklich das Paradebeispiel von zur perfekten Zeit am perfekten Ort. Und dann geht da wirklich ein Bild um die Welt, nachdem ein Surfer die perfekte Welle reitet. Das war wirklich die perfekte Welle. Also Juli hat diesen Song genau für ihn geschrieben. Und dann steht er da in der Luft, steht in den Wolken, sein Surfbrett steht senkrecht neben ihm. Er zeigt die Nummer 1 in die Luft, nachdem er aus dieser Welle rauskam und schon die 10 in die Luft reckt. Also das war ja einfach ein Bild für die Götter und das hat so viel Laune gemacht. Und dieses Bild ist so wunderschön. Also ich kenne nichts, was so schön ist wie du über dieses Bild. Ich glaube, es wird kein schöneres Bild jemals entstehen als das vom Surfen da.
Ist für mich damit auch der viertbeste Fotograf. Hinter Justus, Flo und Kevin natürlich. Aber auf der 4 würde ich ihn aktuell, das sage ich nicht. Das okay, also ist auch unmöglich, gut. Das quasi zu ranken.
Ich finde die
4,
Platz 1.
Ja, die sind alle so, genau, die sind alle auf der 1 und dann ist er wegen mir auf der 2. Herzlichen Glückwunsch. Aber ist ein geiles Bild gewesen. Letztes geiles Bild hast du gestern, also wirst du wahrscheinlich nicht geguckt haben. Mich hat gestern Triathlon abgeholt. Es war ein crazy Rennen wieder. Also ich finde Triathlon ja eh. Also irgendwas in mir sagt auch mal, dass ich auch gerne mal so ein Triathlon machen würde. Ich finde Ironman auch, also natürlich nicht zum selber machen, aber finde ich so vom sportlichen Wert, finde ich das heftig, was ein Athlet da leistet. Auf jeden Fall gestern war es auch wieder heftig, was die Athleten geleistet haben. Und dann war ja die ganze Zeit diese Diskussion, ja, kann man jetzt in dieser Sand schwimmen oder ist sie dann einfach zu dreckig? Der Kanadier kommt wirklich über die Ziellinie gelaufen und reiert sich erstmal aber ordentlich raus. Das war wirklich ein Bild für die Götter. Und auch der Worldfeed war natürlich voll drauf, weil du quasi diesen Zieleinlauf drauf hattest. Und der war auch, also es ging nicht um die Medaillen, aber müsste so Platz 8, 9, 10 so rum gewesen sein. Der macht wirklich einen Schritt über diese Linie, stützt sich einmal auf die Knie und dann kommt es da aber rausgeschossen. Und das war auch eines der Bilder der Olympischen Spiele bis dato.
Oh, geil, ey. Ja, also olympischer Triathlon ist tatsächlich dieses Jahr Laufen, Schwimmen, Arzttermin, wissen die wenigsten. der Triathlon war schon wirklich verrückt. Ich habe mir gerade kurz die Mühe gemacht, weil ich finde, dass er jedes Shoutout verdient hat. Der Fotograf heißt Jérôme Brouillet. Also das ist der Fotograf, der dieses Foto auch geschossen hat. Und der Surfer, der die perfekte Welle geritten ist, heißt Gabriel Medina, also derjenige, der das Ding reitet. Und also da auch wirklich nochmal, ich habe wirklich absolut keine Ahnung von Surfers Ranking, ne, und was da irgendwie stattfindet und was nicht. Aber wenn du da eine 9,9 gibst, Bruder, dann gib doch einfach die 10. Also es ist doch so, machen wir uns doch nichts vor. Es entsteht so ein Bild für die Götter. Er hat offensichtlich eine geile Welle geritten, wusste das auch selber, weil er die Wertung schon in die Luft zeigt. Nochmal, ich habe absolut keine Ahnung davon, aber in meinen Augen muss das dann auch die 10 sein.
Ja, ist das, aber wird, also ich habe jetzt Spoiler-Alert auch keine Ahnung, aber ich glaube, wird eine 10 überhaupt vergeben oder ist das einfach so, die 10 wäre die perfekte Wertung? Weil beim Turnen gibt es ja auch quasi nie 15 Punkte, kriegst du auch immer 14,9 oder so. Selbst wenn du die perfekte Übung turnst.
So wie du und ich in der Uni, ne? Wir hatten auch immer nur 14,9 Punkte anstatt 15.
Ja, weil die 15 wurden ja eigentlich auch nie vergeben.
Ja, genau. Aber keine Ahnung. Also mag sein, dass es eine Utopie ist, aber also, wenn es dann offensichtlich doch dieser Case war, der so nah ist, nur irgend menschenmöglich an diese Utopie ranzukommen ist, so, dann gib's ihm doch halt auch einfach. Also weil alles, was man ja dazu liest, ist, dass er die perfekte Welle absolut perfekt genommen hat. Und für mich darf es die 0,1 extra Punkte dann auch gerne für den Fotografen geben und für dieses Bild. Für mich, wir müssen jetzt eine Petition starten, weil wir Deutschen starten ja sowieso ganz gerne Petitionen, vor allem gegen Schiedsrichter, wenn es ein Handspiel gegeben hat. Aber die Petition ist 0,1 Utopiepunkte für den Fotografen, auf die Wertung da drauf zu rechnen.
Ich würde unterschreiben. Also Toll. Meine Unterschrift hättest du schon mal.
Ja. Das freut mich. Dann rufe ich sie mal ins Leben und dann schauen wir mal, wo die hinführen. Nee, aber ihr merkt es, diese Olympischen Spiele machen wahnsinnig viel Laune und ich habe eine Menge Bock. Hab heute Morgen gelesen und da bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob das stimmt, aber 79 von 104 Entscheidungen sind schon durch?
Nee, sehr sicher nicht. Wir haben ja nicht mal Halbzeit.
Ja, deswegen war ich auch so verwundert, aber also Sky Sport hat das gepostet nach 79 von 104 Entscheidungen. Das kam mir auch viel zu viel vor, weil also in der Leichtathletik geht es ja auch gerade erst los und diese ganzen Mannschaftssportarten müssen ja erst nochmal gespielt werden. Also entweder hat da einmal einer doll gefettfingert oder es ist halt tatsächlich schon deutlich weiter. Aber ich gucke gerade nochmal, nach 74 von 109 Entscheidungen stand 1.8. 9 Uhr morgens. Das wären ja nur noch 35 Medaillen, die vergeben werden. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Ja gut, aber vielleicht sind dann eben jetzt auch diese ganzen, also natürlich Leichtathletik kommt noch, das schiebt schon an, aber Schwimmen ist jetzt ja bald quasi dann auch schon durch. Das sind immer viele Medaillen. Oh, ich habe keine Ahnung, aber wenn die da schreiben, wird das wahrscheinlich schon irgendwie stimmen.
Das ist schon, also das hat mich sehr überrascht, zeigt aber auch, Leute, genießt es, solange es noch irgendwie möglich ist. Also genießt noch alles, was da jetzt gerade, was gerade passiert, weil es ist einfach unfassbar geil und das rundet einen so perfekten Sommer auch nochmal ab, ne? Mit einer wunderschönen EM, die wir erlebt haben und dann jetzt so ein Sportfest. Danach kommen natürlich auch nochmal die Paralympics, auf die ich mich persönlich auch sehr, sehr freue. Ja, aber...
Storno. Da hat der Praktikant auf jeden Fall gefactfingert. Gut. Also es sind 329 Entscheidungen.
Ja, okay.
Das hätte ja auch nicht, also wollte gerade sagen, hätte er nicht sein können.
Ja, na gut, okay. Wollte schon sagen, das hätte mich auch sehr gewundert.
Da hat der Sky-Praktikant wirklich einen Feind. Aber wie kommst du denn von 329 auf 109?
Also ist
das ist wirklich auf der Tastatur nicht mal in der Nähe.
Also vor allem die 2 und die 0, die sind am ganz anderen Ende. Die liegen nicht mal irgendwie nebeneinander. Aber naja, so viel zum Thema Qualität von deutschen journalistischen Medien und auch Qualitätsprüfung. Ne? Liebe Grüße, gehen da einmal raus. Aber trotzdem, der Appell saugt es auf, weil die Olympischen Spiele machen unfassbar viel Spaß. Und ja, aus unserem, lass mal gucken, worüber wir heute reden, sind auch schon wieder 1:20 geworden. Von daher würde ich, glaube ich, mal sagen, dass wir uns langsam dem Ende zubewegen, oder?
Ja, ich glaube, wir haben uns dem Ende schon zugeneigt. Wir müssen mal gucken, wir haben gerade vorhin gesagt, wenn wir Lust und Zeit, also ich habe wahrscheinlich Zeit, ob Bank Zeit hat, das ist die andere Frage. Gucken wir mal, also ja. bleibt aktiv auf euren Podcatchern, ob da dann vielleicht auch eine kleine Special-Episode reinflattert, je nachdem, was die nächsten Tage so passiert.
Ich werde es auf jeden Fall auch bei mir auf Insta kommunizieren. Bin jetzt das Wochenende in Cuxhaven und da wird es tatsächlich auch eher schwieriger, aber das ist ja ein Samstag-Sonntags-Thema. Ich könnte mir vorstellen, dass Montag was kommt, dass wir uns Montag irgendwie zusammen telefonieren und da dann mal schauen, weil so zweimal die Woche für Olympia, finde ich, kann man dann schon auch mal angehen.
Ja, dann so dieser Montag-Donnerstag-Rhythmus, der passt dann. Also rechnet mal mit einer Episode am Montag, wenn nichts weiteres kommt. Und das soll's gewesen sein. Verstappen hat schon wieder kein Rennen gewonnen. Was ist da los? Also, Red Bull ist in der großen Krise.
Ja, Red Bull in der Riesenkrise. Aber wirklich nur ganz kurze Zusammenfassung. Das Rennen war unfassbar geil. In der Formel 1 wird gerade ein bisschen Schach gespielt. Und wir haben halt 4 konkurrenzfähige Teams. Ne? Du hast die klassischen 3 mit Mercedes, Red Bull, Ferrari und halt McLaren, die das alles aufmischen. Aber McLaren und Max Verstappen waren am Ende, glaube ich, so... Also McLaren, hier Lando Norris und Max Verstappen waren am Ende so 0,6 Sekunden auseinander. George Russell wurde nachträglich disqualifiziert, weil ihm 1,9 Kilo gefehlt haben oder irgendwas in die Richtung. Deswegen Lewis Hamilton jetzt wieder Rennsieger und George Russell wartet weiter auf seinen ersten Grand Prix-Sieg. Aber alleine dieses Strategieschach, was da gespielt wurde, das war unfassbar spannend zu beobachten. Ja, haben wir aber noch ein bisschen Zeit, um drüber zu diskutieren, weil nächstes Rennen ist erst in einem Monat. Bis dahin habt ihr euch vielleicht nochmal die Gelegenheit, die Highlights anzugucken, weil letzte Woche der Hungaro-GP, der war ja auch so krass. Ich habe mir einfach die Highlights nochmal angeguckt, weil der Grand Prix in Ungarn letzte Woche da ja auch einfach nochmal viel Laune gemacht hat. Jetzt wurde in Spielberg gefahren, jetzt wurde in Spa gefahren, in Belgien. Ja, aber die Formel 1 macht gerade Bock und ich glaube tatsächlich, dass das Weltmeisterrennen nochmal eröffnet wird, weil Red Bull sich da auch ein bisschen selbst im Weg steht. Kommen wir aber dann bei Zeit noch drauf zu sprechen. Bis dahin ist Olympia und da wird kein Formel 1 gefahren. Entsprechend soll es das, glaube ich, bis hierhin gewesen sein.
Ja, machen wir so. Ich oute mich auch. Ich freue mich auf morgen. Dann geht endlich wieder Fußball los. Ich liebe Fußball. Fußball auf die 1 und Olympia auf die 2. Aber ich werde morgen natürlich Köln gegen Hamburg gucken.
Oh, es ist auch
wirklich. Es ist einfach so.
Ja, also es ist halt auch einfach krass, dass wir müssen quasi Montag aufnehmen. Wir müssen wirklich aufnehmen. Es passiert wieder viel zu viel.
Wir müssen über Hannover 96 sprechen, Bengt. Ich habe wirklich, glaube ich, jetzt viele, viele Prognosen gesehen. Ich weiß nicht, was los ist. Jeder denkt, dass Hannover aufsteigt. Also wirklich jeder.
Wir haben gute Arbeit geleistet im Sommer, aber das analysieren wir dann
nochmal. Ich bin mal gespannt. Am Ende dann wieder so Tabellenplatz 12 und dann kraxeln wir wieder rum. Und Bengt tut sich trotzdem die ganzen Termine schon mal rausschreiben, wann denn Relegation wäre.
Ich werde mir die Aufstiegsfeier jetzt auch einfach schon mal provisorisch für nächstes Jahr blocken. Ja, und werde dafür sorgen, dass an dem Wochenende kein keine GBT stattfindet. Also Düsseldorf, bitte raff dich, so Plan um Hannover herum. You heard it here first, 96 wird wieder Fünfter. Wir werden nicht aufsteigen, aber wir werden eine geile Saison spielen. Ich werde wieder viel Spaß haben, unserer Mannschaft dabei zuzugucken. Und ich werde euch natürlich auch die ganze Saison die Ohren damit voll jammern, dass wir doch am Ende aufsteigen werden. Und wenn wir es dann wieder verkacken, dann bin ich wieder traurig. Aber ich freue mich auf eine Saison auf dem fünften Platz, weil ich glaube, die Zweitligasaison wird geil. Dürft ihr euch drauf freuen, geht am Wochenende wieder los.
Gut, dann soll es das jetzt wirklich gewesen sein. Und dann, Montag. Wir nageln uns auf Montag fest. Wir machen eine Montag-Episode für euch.
Okay, ist jetzt so. Wir müssen mal schauen mit meiner Rückreise, wie es dann. Wir planen privat. Das machen wir jetzt nicht öffentlich. Gut, bis dann. Tschüss.